PPR, Superflex, Tight End Premium, Cam Ward oder JJ McCarthy?
JJ.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's im hohen Norden? Ich kann nur sagen, in München haben wir 8 Grad und Regen und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich schon 8 Grad sind oder nur werden heute im Laufe des Tages. Also überschaubare Stimmung. Wie ist es im Norden?
12 Grad und sonnig kann ich dagegen anbieten. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Also Stand jetzt und ich glaube, es wird heute wieder irgendwie 15 bis 18 Grad, schätze ich.
Herrlich.
Also kann mich nicht beschweren.
Ich habe aber auch immer, ich gucke ja, ich habe so in meiner Tagesschau-App, wo man immer diese Top-News durchgucken kann, da kommt so ganz am Ende immer dieser Wetterbericht und die Deutschlandkarte. Und ich fühle mich seit einer Woche wirklich betrogen, weil wir in München Scheißwetter haben und in ganz Deutschland ist eigentlich schön. Und ich denke mir, das kann nicht wahr sein. Ich habe mich dann gestern habe ich mal einen Off-Day genutzt, um 18 Loch Golfrunde einzulegen. Die habe ich mit Mütze gespielt, sage ich mal. Größtenteils zumindest. Es war schon ziemlich zapfig, wie man hier sagt.
Ja, ich war gestern im Pullover unterwegs und habe mich irgendwie abgeschwitzt. Also,
ja.
Nachdem ich letztes Wochenende zum ersten Mal in meinem Leben eine Kohltour, die man ja normalerweise im Winter und bei kühlem Wetter macht, ich zum ersten Mal im Poloshirt eine Kohltour gemacht habe, ist es hier echt im Moment gutes Wetter, kann man sich nicht beschweren.
Ja, das ist doch gut. Ich hoffe, es sei uns dann auch noch was vergönnt in den nächsten Tagen und Wochen. Aber ja, wir bleiben entspannt, es ist ja noch März, alles gut, jetzt ist dann bald Zeitumstellung, dann wird es ein bisschen länger hell bleiben. Ich freue mich jetzt, ich bin heiß auf Frühling und Sommer, sage ich dir.
Ja. Heute, oder? Heute ist doch Zeitumstellung.
Ja, genau, heute Nacht.
Ja.
Also, ja, richtig. Ich freue mich, wie gesagt. Jetzt ist da aber, gehört natürlich auch dazu, dass dann schön mit dem Frühling kommt dann auch der NFL-Draft. Wir rücken dem Ganzen auf die Pelle. Wir machen heute nochmal einen neuen Rookie-Mock-Draft. Hatten wir vor 2 Folgen schon. Wir messen nochmal den Pegelstand heute, wie so der Hype ist. Wir machen das Ganze aber heute mal ein bisschen anderen Format. Wir werden da auch die letztjährigen Rookies mit rein mischen. Das heißt, wir machen einen Mix aus Rookie- und Sophomore-Draft. Das wird natürlich, ich sag mal, vorneweg relativ einfach zu verfolgen sein für alle. Klar, da gibt es ein paar Topstars, die sich mittlerweile in der NFL etabliert haben. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, um auch so den Wert der unterschiedlichen Picks im Rookie-Draft zu messen. Wo gehen denn hier, sag ich mal, wo geht der erste Rookie, wo geht der vierte, fünfte Rookie dieses Jahr eigentlich weg? Und wie viele Sophomores gehen davor? Welche Spieler gehen dann davor oder rundherum? So unserer aktuellen Meinung nach. Wird sich natürlich noch viel ändern mit den Landing Spots und mit dem Draftkapital, auch keine Frage, aber trotzdem mal eine ganz interessante Übung, um jetzt hier so Pre-Draft auch ein paar Deals einzufädeln oder zumindest zu überlegen. Bevor wir das machen, wir wurden schon auf Discord ganz aktiv angesprochen von unserem Hörer Money Manziel. Er wartet ganz ungeduldig auf seine Hörertrades. Hat nämlich 3 oder 2 Stück eingesendet Anfang März. Die haben es noch nicht in eine Folge von uns geschafft. Das holen wir jetzt natürlich nach. Und dann hat er zur Freude gleich noch einen dritten Trade nachgelegt. Wunderbar. Vielen Dank für die Einsendungen, Money Manziel. Und wir starten mit einem, ja, mit 2 Deals aus dem gleichen Team. Hier noch ein bisschen die Vorgeschichte. Manny Manziel hat das Team nach der Saison, also jetzt Anfang Februar, übernommen. Ist ein absolutes Crap-Team, bis auf Caleb Williams, T. Higgins und Keon Coleman. Naja, Coleman schafft hier schon fast nicht mehr den Cut, um genannt zu werden. Immerhin hat das Team aber den 101, 107 und 111. Da es eher ein langer Rebuild wird und die Draftklasse nicht so stark sein soll, hat er hier ein paar Trades gemacht. man mir selbst sagt, war bei beiden Trades wohl kein Buy Low, aber ich glaube, dass bei beiden Sky the Limit ist. So, jetzt gucken wir uns mal an, was waren das für Deals. Der erste, Manny Manziel bekommt hier Marvin Harrison Jr. und den 312 und gibt dafür ab T. Higgins und den 201. Phil, was ist denn da deine Meinung zu?
Ja, boah, also ich finde, also ich glaube, man kann T. Higgins schon höher als Marvin Harrison haben aktuell. Also da also habe ich bei Marvin auf jeden Fall deutlich größere Fragezeichen als bei T. Higgins. Klar, T. Higgins Ceiling ist so ein bisschen gecapped dadurch, dass er jetzt in Cincinnati bleibt, aber andererseits, gut, Cincinnati hat eigentlich außer Chase auch sonst niemanden und ja, ob man da jetzt wirklich ein 2-1 zusätzlich für 3-12 bezahlen muss, um die beiden zu tauschen, weiß ich nicht. Aber ich verstehe so ein bisschen den Ansatz. Man hofft jetzt hier, dass Marvin Harrison halt quasi sein Ceiling hittet und dann hast du natürlich hier den Win eingefahren. Das kann man schon so sehen. Ich verstehe die Hoffnung in dem Deal. Ja, bin aber von den Spielern jetzt nicht. Also ich verstehe den Prozess, aber ich bin von den Spielern nicht so überzeugt.
Es ist, ja, also du bezahlst ja hier im Prinzip den 2-1 so on top. Also ich würde auch sagen, ich glaube, Marv ist schon höher bewertet. Ich denke mal eine Runde im Startup ungefähr. So, ich glaube, der geht Anfang, Mitte, dritte Runde Higgins, dann Anfang, Mitte, Runde 4. Ich glaube, da ist an sich den 201 zu bezahlen dafür, ist gerechtfertigt. Also es ist völlig okay. Rein vom Value her, glaube ich, ist das ein even Deal. Ich gebe dir aber auch recht, das Risiko ist natürlich hier jetzt schon eher mit der Marv-Seite. Bei T. Higgins wissen wir, wer er ist. Da sollte jetzt keine große Überraschung sein. Ich glaube, ist etabliert. Klar, kann auch immer mal, ist ein bisschen verletzungsanfällig. Da schwankt der Value dann durchaus immer mal. Gut. Ist immer eine gute Buy-Low-Opportunity irgendwie, wenn er gerade wieder ein bisschen Hammy hat und seine 3 Wochen ausfällt und der Frust beim Owner einsetzt. Auf der anderen Seite, bei Marv kann es in alle Richtungen gehen. Sein Upside ist auf jeden Fall eingepreist im Moment. Das muss man schon sagen. Also man kann hier schon auch noch gut was verlieren. Ich glaube aber trotzdem, Marv war schon ein super Prospect. Ich falle bei ihm auch irgendwie so gefühlt um im Monatswechsel. Je nachdem, habe ich gerade die positive Brille auf oder eher die pessimistische. Ich glaube, für das Team in dem Stadium, in dem es ist und in dem auch noch der 101, der 111, der 107 drin liegt oder lag, wenn wir gleich über den zweiten Deal sprechen, da ist es auch okay, den 201 mal noch mit abzugeben und zu sagen, komm jetzt, ich gehe hier in Richtung Vorjahresrookie, der zumindest schon ein bisschen was gezeigt hat und nicht komplett durch die Reuse fällt. Wird man sehen. Ich glaube, Process-wise gut, Value-wise für beide Seiten fair. Der nächste Deal, hier kauft Manny Manziel Rome Odunze ein für den 107 Jacoby Myers und den 301. Ich starte mal, Phil, du hast ja schon gesagt, Jacoby Myers, der heiße Scheiß dieses Jahr in Las Vegas, der Nummer 1 Receiver. Klar, hast du mit Brock Bowers natürlich irgendwo den eigentlichen Nummer 1 Receiver auf Tight End stehen, aber dennoch, wir werden natürlich mal gucken, was Pete Carroll da macht, aber ich sag mal so, ist natürlich trotzdem in dem Bild, in dem Manny Manziel jetzt hier ist, an sich ein Asset, das man auch verkaufen muss irgendwo oder von dem man jetzt nichts hat, da wird kein großer Value Gain mehr drin sein. Ich glaube, Romo Dunze für den 107, Jacoby Myers und den 301 zu kaufen, ist okay. Ich halte es auch da für einen. Mir gefällt halt bei Romo Dunze schon jetzt die Aussicht, dass er dieses Jahr mit, jetzt blinke ich hier, Ben Johnson in Chicago jetzt schon einen guten Path to Success irgendwie hat. Wenn es damit jetzt nicht klappt, dann sage ich mal, weiß ich nicht. Dann wissen wir sehr genau, dass es einfach auch nichts mehr wird. Die Rookie-Saison war natürlich enttäuschend, würde ich schon sagen. Hat man mehr erwartet. Auf der anderen Seite, ja, glaube ich, ist es schon ein sehr fairer Deal. Ich glaube, wir können jetzt später dann sehr gut einschätzen, wenn wir die Sophomores und die Rookies picken. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich Romo Dunze dem Package vorziehen. Ich finde, es gibt aber auch eine Möglichkeit, dass der 107 nach dem NFL-Draft natürlich noch mehr Hype entwickelt, wenn noch klarer da, wenn noch mehr Verlässlichkeit in diese Rookie-Klasse eingezogen ist. Wie siehst du es denn?
Ja, ist hier, also er schreibt es ja auch selber, kein Buy-Low, nee, das sehe ich auch so. Also wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du Romo Dunze straight up für den 107 kaufst, dann sage ich, okay, kann ich mit leben. Also klingt's hoch, aber dann, wenn man dann mal drauf guckt, was für eine Range das dann wirklich auch ist, dann kann man das schon auf jeden Fall gut rechtfertigen. Myers, ja, also genau, wie ich gesagt habe, das ist ein guter Spieler, wenn du ein Win-Now-Team hast und musst irgendwie billig deinen Wide Receiver 3 Spot füllen oder so, dann ist Myers die Alternative, die man echt gut kaufen kann, glaube ich. Ich denke mal auch, Vegas wird noch einen Receiver draften in irgendeiner Form. Also da wird halt die Frage sein, wie hoch. Gut, 301, ja, to be honest, was ist der 301? Ne? Also klar kannst du hitten, aber also historisch gesehen ist der 301 jetzt kein riesen Asset. Ja. So muss man schon so fair auch sagen. Dementsprechend, ich kann schon verstehen, warum man bei Udunze auch Hoffnung hat. Ich denke, der Unterschied aus meiner Sicht zwischen zum Beispiel auch Udunze und Marv ist, Udunze war halt in der Offense, die wirklich gestruggelt ist, ne, das war wirklich ein Problem da letztes Jahr und da war halt nicht das, also du hattest halt mit Moore die klare Eins, der halt schon auch produktiv war, aber alle anderen waren nicht produktiv in der Offense, weil die Offense insgesamt auch nicht viel gescored hat, ne. Caleb hatte seine Rookie-Struggles und wie gesagt, da kann man echt auf Ben Johnson hoffen, da kann man auf den Schritt kämpfen und ich glaube, da kann man schon einen klaren Path halt sehen, wie Udunze erfolgreich oder erfolgreicher werden kann und bei Marv halt im Umkehrschluss, da war halt eigentlich, du hast eigentlich einen Quarterback, der zumindest NFL-tauglich ist, ne, gut, die Offense, ja, gut, okay, sind auch die Cardinals halt, ne, die sind immer Trash, aber ja. Nein, also wie gesagt, ich sehe bei Udunze und ich finde es halt im Moment, also ich würde lieber aktuell, ne, Preis-Leistung mal abgesehen, würde ich lieber Udunze halt im Vakuum kaufen als Harrison. Also von daher kann ich nachvollziehen, auch wenn der Deal im Verhältnis auch echt nicht günstig ist.
Ja, ist nicht günstig, stimme ich zu, trotzdem, ja, es ist halt, ich würde fast sagen, du schenkst halt Jacoby Myers hier irgendwie her. 107 und 301 zusammen finde ich völlig in Ordnung. Oder halt finde ich einen angemessenen Preis für Rome im Moment. Aber ja, oder weiß gar nicht. Vielleicht finde ich, müsste ich eher sagen, den 301 schenkt man her. Ich glaube, das ist ja für den Bild auch der wichtigere Teil. Nicht günstig. Aber genauso wie ich gesagt habe, dass wir noch mehr Sicherheit in die Rookie-Klasse bekommen können und mehr Vertrauen in den 107, kann es auch in die andere Richtung gehen. Haben wir, ich glaube, mit der 2022 Draft-Klasse ja erlebt, wie so eine Draft-Klasse dann durch den Draft auch ganz schön an Value verloren hat plötzlich. Kann auch in diese Richtung gehen. Deswegen auch nicht falsch, dann mal ein bisschen in Sicherheit zu investieren. Auf der anderen Seite natürlich Rome, ja. Auch immer eben genau wie das gleiche wie bei Marv, in diese mittelmäßigen Rookie-Seasons dann zu investieren und zu sagen, da kommt jetzt das Breakout, ist halt auch risky. Haben wir schon oft genug erlebt, dass das dann in die Hose geht. Wir kommen zum dritten Deal von Manny Menzel. Ist jetzt eine andere Liga, so wie ich das hier verstehe. Ist eine 12er Superflex PPR-Liga zwar auch, war die andere ebenfalls. Diesmal aber mit 11 Startern und 0,75 Tight End Premium. Wir wissen nicht, welche Seite Manny Manziel hier bekommt. Die eine Seite erhält auf jeden Fall Justin Jefferson, also ein dicker Deal. Und abgegeben wurde für Justin Jefferson Drake London, der 1,05 und ein 26 Second. Phil, du bist der, so wie ich meine, Jefferson, da sind wir alle Fans, das ist ja gar keine Frage, das ist Elite Asset. Bist aber ein großer Drake London-Fan. Der 105 dazu und 26 Second, wäre das zu viel, um auf Justin Jefferson abzugraden, oder findest du, das ist JJ wert?
Ja, würde ich schon sagen. Also, das ist wahrscheinlich der Preis, den man bezahlen muss, ne? Wenn man dahin will. Wie gesagt, wir sind hier, halt London ist halt so ein bis zwei Tiers unter Jefferson anzusehen als Receiver. Halte ich nach wie vor immer noch wahrscheinlich für Dynasty Receiver 1, London auch. Dann der 105. Ja, gut, das ist halt echt so ein Pick, wo ich mittlerweile sage, boah, du hast wahrscheinlich irgendwie die 4 und ist halt ein Fragezeichen. Kann auch wieder, wo du einen der, wenn Henderson oder Judkins in Runde 1 auch gehen sollten, zum Beispiel im Draft, irgendwie so jemand, also da kann schon auch ein wertvoller Spieler liegen nachher. Also das kann man nicht sagen. Also ich finde den Deal, ich glaube, der ist einfach fair und da muss man gucken, was man braucht halt, ne? Also bin ich im Rebuild, will ich vielleicht eher die London und Pick-Seite haben. Ja, habe ich ein gutes Team mit Jefferson, dann will ich vielleicht lieber Jefferson haben. Man muss hier beachten, Start 11, ne, das ist halt eben, das ist schon, kann es auch interessant sein, halt mehr Assets zu bekommen. Wenn es jetzt Start 8 wäre, dann wäre es wahrscheinlich eher die Jefferson-Seite. So kann ich den Deal halt je nach Situation nachvollziehen, glaube es Fair Value und ja, kann man einfach so machen.
Ich habe mir mal angeschaut, in dem Startup, den ich vor irgendwie ein paar Wochen gemacht habe, ging Justin Jefferson an 1,7, Drake London an 2,12 und der 1,05 an 5,9. Jetzt wenn wir uns, ich glaube, das sind auch alles ehrlicherweise, also das sind jetzt keine völlig falschen Values hier. So, ich glaube nicht, dass der 1,05 großartig gewandert ist in der Zwischenzeit. Wenn du den so siehst, sage ich mal, im Startup würdest du bei einer Elferliga, ich glaube, würde ich jetzt nicht aus der ersten Runde rausgehen, zwangsläufig. Um so zweite, Ende zweite Runde, dann eine fünfte Runden Pick noch dazu. Das ist halt sehr, ist halt die Frage, ja. Du, dieses Elite Asset wirst du halt damit, London wird jetzt wahrscheinlich kein Mid-First-Round Startup Pick werden, wahrscheinlich, ist nicht komplett ausgeschlossen, wenn Penix wirklich die Falcons Offense komplett auf ein anderes Level hebt, kann das natürlich sein, aber was Jefferson macht, ist eben schon, er ist einfach ein extremer Difference Maker, das ist in Dynasty schon oder in Fantasy schon sehr wertvoll. Ich glaube, ja, es kommt wirklich ganz stark auf die Teamsituation an, ob man hier sich den Luxus gönnen kann, in das Elite-Asset zu investieren oder ob man auch ein bisschen die Tiefe braucht und sagt, hey, ich nehme das Downgrade auf Receiver hin und brauche dafür nochmal einen Starter und einen potenziellen Elite-Starter kannst du natürlich hier im 105 auch finden. Das heißt, Upside ist natürlich mit der Seite B gegeben. Jefferson zu haben ist aber auf der anderen Seite so ein unfassbarer Luxus und so wertvoll jede Woche, dass ich beide Seiten verstehen kann. Wenn ich schon genug Tiefe hätte, würde ich Seite A bevorzugen. Wenn ich da ein bisschen Startermangel hätte in der Start-11-Liga, dann würde ich wohl mit Seite B gehen. Kommt echt aufs Setup an. Value-wise bin ich bei dir sehr even. Danke an Manny Menzel für die Einsendungen. Spannende Deals auch, wirklich nicht so lopsided, dass man schon sagen kann, alles klar, gut. gegenüber gerippt und einmal hier durchgesprochen, sondern sehr, sehr interessante Deals, die verschiedene Perspektiven erlauben. Damit würde ich sagen, wir machen einmal kurz Werbung für uns selbst, Phil. Wo kann man uns denn folgen?
Ja, wie immer noch bei X, at DynastyFlow mit PH, kommt vor allem auch in unseren Discord-Channel, DynastyFlow Podcast, und sendet uns da auch solche interessanten Hörer-Trades ein, wie es Manny Manziel gemacht hat. Da freuen wir uns natürlich drüber. Und bewertet uns natürlich gut auf allen einschlägigen Portalen und dann unterstützt uns auch gerne monetär, Flo, wie funktioniert das?
Das funktioniert entweder über paypal.me/dynastyflow oder patreon.com/dynastyflow. Vielen, vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben in der Vergangenheit. Wissen wir sehr zu schätzen und freut uns riesig. Will, bevor wir zu unserem Mockdraft kommen, würde ich noch einmal kurz ein Thema, das ja gerade jetzt seit unserer letzten Folge kam, oder ein Spieler-News, finde ich, ist eigentlich ganz, ganz interessant noch zu diskutieren. Stephon Diggs ist ja zu den New England Patriots gegangen für einen, sagen wir mal, nominal absurden Vertrag. Ich habe jetzt noch immer nicht den Breakdown gesehen, weiß nicht, wann der mal reported wird. Völlig unabhängig davon ist er natürlich jetzt halt ganz klar die beste Receiver-Waffe in New England, auch wenn er von einem ACL-Tear zurückkommt. Was würdest du sagen, was macht das mit Stephon Diggs Value, was macht das mit Drake Mays Value, wie siehst du auf die Situation?
Ja gut, also für May ist jeder, der einen Ball fangen kann, im Moment ein Upgrade, also selbst ein Stephon Diggs ohne Kreuzband ist sicherlich ein Upgrade. Also erstmal gut, erstmal positiv für May, für alle, die noch irgendwo einen Diggs auf der IR rumfliegen haben, auch gut, weil ganz ehrlich, er ist die Nummer 1, also direkt in New England, sobald er wieder laufen kann. Ich weiß gar nicht, wie da so der Stand ist, gesundheitlich gesehen, ob er Week 1 ready ist. Aber ich glaube, Diggs sah ja immer noch okay aus. Also er war jetzt nicht mehr der Alte, aber er ist, also fürs Alter ist das auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, er kann ihn auf jeden Fall noch einen Value geben und sowas wie, ich sag mal, Adam Thielen in Bryce Youngs erster Saison, sowas in dem, also ja. Du kannst ihn, glaube ich, in Fantasy schon irgendwie starten, wenn so in der Start 11, wie wir gerade hatten, da kannst du ihn auf jeden Fall starten und ich glaube, so, ja, für Contender-Teams auf jeden Fall eine Option auf Wide Receiver.
Ich glaube, war der Best Case für Stephon Diggs, oder? Dass er jetzt nicht in die Elite-Offense als Nummer 1 Option kommt, war klar. Das hat man schon deutlich gesehen, dass er da gegen Nico letztes Jahr keine Chance hatte, also diese Nummer 1 da zu competen. Aber er war ein Volume Receiver, er wird das auch wieder in New England sein und in PPR-Formaten wirklich valide Option. Und ich meine, wir beide sind riesen Drake May-Fans. Diese Offense, wenn halbwegs, dazu mit Josh McDaniels wirklich ein sehr, sehr also soliden bis guten OC, ich glaube, wenn die Offense ein bisschen overperformt versus Expectations und die Expectations sind super low, was mal den Output angeht, dann kann das für Stephon Diggs wirklich nochmal eine produktive Saison sein und er kann eine sehr, sehr günstige Receiver-Option für Contender-Teams sein. Deswegen glaube wirklich ein sehr, sehr spannender Landing-Spot und aus meiner Sicht, ich habe mich wirklich gefreut, ihn da zu sehen, weil wir natürlich uns auch freuen, wenn mehr Spieler irgendwie Relevanz haben und potenziell gut scoren in Fantasy.
Ja, und du nicht Kendrick Bourne in New England irgendwie ja, Hoffnung ist, hast, starten zu müssen. Also ja, ich hoffe einfach, ich hoffe New England, also die haben jetzt halt in der Free Agency, glaube ich, viel für die Defense getan. Ich hoffe, die fokussieren sich jetzt halt im Draft nochmal auf die Offense eher. Denk mal, erste Runde irgendwie O-Lineman, könnte ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch Hunter, ne? Noch als Receiver. Und irgendwie, also ich hoffe einfach mal, man kann sich ja irgendwie so ein Bild von Offense zeichnen, wenn sie in der ersten Runde einen O-Line-Man draften, dann irgendwie zweite Runde vielleicht einen X-Receiver, so du hast Stephon Diggs als Z und du hast irgendwie Pop Douglas im Slot und Hunter Henry als Tight End, das klingt dann schon nicht mehr ganz so katastrophal, wie es letztes Jahr war, ne? Ist jetzt sicherlich nicht die beste Receiving-Gruppe der NFL, aber es ist zumindest mal irgendwo Mittelfeld, ne? Wenn man, also man sieht auf jeden Fall irgendwas, dass es irgendwo sich verbessern könnte.
Ja, ja. Zweite News eigentlich, die wir, glaube ich, noch nicht besprochen hatten, oder die wir sicher nicht besprochen hatten, kam ja auch erst kürzlich. Russell Wilson ist jetzt auch vom Markt zu den Giants gegangen. Und die Giants da jetzt halt mit diesem Quarterback-Room aus Jameis Winston, Russell Wilson, haben noch den Nummer 3 Pick. Hattest du auf einen anderen Landing-Spot für Russ gehofft? Oder findest du, das passt jetzt so gut?
Also ich glaube, der beste Landing-Spot bei den Receivern wären tatsächlich wieder die Steelers gewesen.
Mhm.
Weil, also ich sag mal, das Skillset von Russ halt, Moonball, was er eben gut kann, was sein Signature-Move eigentlich ist, passt halt perfekt zu Pickens, wie man gesehen hat, und auch zu DK, wie man aus der Vergangenheit halt wusste. So, und das wäre halt auch eine Offense gewesen, die wahrscheinlich den Ball sowieso tendenziell eher mehr laufen will. Und wie gesagt, das wäre halt wieder so, so ein bisschen diese Retro-Seahawks-Offense mit viel Laufen, weit werfen. Ja. Und das matcht eigentlich ja super zu Russ' Skillset. Also dementsprechend, ich weiß jetzt nicht so, ich meine, gut, Slayton in New York wird vielleicht interessanter jetzt. Und gut, für Neighbors weiß ich nicht, wie gut das tatsächlich ist, aber gut, Russ ist schon irgendwie ein solider Quarterback halt, ne? Für die Receiver aus Fantasy-Sicht, so kann man es vielleicht sagen.
Ja, ich glaube, also es geht ja da versus Daniel Jones oder Tommy DeVito, ja. Ehrlicherweise nur bergauf, das ist schon okay. Aus Giants Receiver-Perspektive würde ich sogar sagen, ist das top, dass es diesen Floor jetzt gibt und potenziell, gut, kann man sehen, vielleicht draften sie ja Sanders irgendwie trotzdem noch, je nachdem, was da, also wie die ersten drei Picks halt fallen. Ganz interessant gewesen, dass er eben da hingeht. Jetzt ist irgendwie dieser Steelers-Job ist halt so dieses große Ding, was noch zu vergeben ist. Und Aaron Rodgers würden sich alle, glaube ich, freuen drüber, wenn er da Quarterback ist, weil es doch echt noch, also sonst weiß ich nicht, was mit Pickens und Metcalf ehrlich gesagt zu tun ist nächstes Jahr. Da ist komplettes Wasteland auf Quarterback wäre halt übel.
Naja, also ich glaube mal, also dass man, also bei den Steelers hört man ja Verschiedenes, ne? Rodgers hört man zum einen, dann gut, der ist ja auch noch bei den Vikings irgendwie so ein bisschen mit auf dem Plan.
Ja.
Gut, who knows, ne? Also man hat ja schon so viel gehört, irgendwie vielleicht fällt Shedeur Sanders zu den Steelers, vielleicht nehmen sie Jackson Dart, wenn er dann noch da ist. Sie mögen ja anscheinend auch, jetzt ist mir Name gerade entfallen, der Bama Quarterback, nicht Joe Milton, der vorherige. Milrow. Milrow, ja, danke, mein Gott. genau, also Milrow mögen sie ja angeblich auch sehr gerne. Also da kursieren ja Namen. Im Zweifel, ich glaube, die Falcons wären auch bereit, Kirk Cousins zu traden. Also ja. Da gibt es ja schon Optionen, ne? Also ich bin mal gespannt, ich glaube, die Steelers, so wie sie jetzt investiert haben und alles, ich glaube, die werden da nicht mit Mason Rudolph in die Saison gehen.
Also ich hoffe es auch, Ich muss aber sagen, nochmal eine Frage, was machen wir mit DK Metcalf und George Pickens, wenn die Steelers Antwort auf Quarterback Jackson Dart oder Jalen Milrow ist? Das wäre ja absurd. Also, ich weiß nicht mal, ob die sich, also Day One sowieso nicht, ob die sich überhaupt in 2025 gegen Mason Rudolph durchsetzen. Das, also habe ich zumindest echt Schwierigkeiten, das zu sehen. Das ist eigentlich die falsche Draftklasse, ehrlicherweise, um als Steelers so in den Draft zu gehen. Dann, ja, wie du sagst, irgendwie läuft es echt auf Kirk Cousins so als, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich nennen soll, als Safety Blanket raus, dass man im Zweifel halt den einfach für den noch tradet. Ich weiß echt nicht, wie das finanziell, was das für Implikationen für das aufnehmende Team hat. Die Falcons haben ihn ja eben nicht entlassen, sondern ihm noch ein bisschen Guarantees, die jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr oder sowas reingekickt haben zur Eröffnung des, weil sie ihn zur Eröffnung des New League Years noch am Roster hatten. Also sie wollen ihn offensichtlich traden, sie glauben auch an den Trade Value von ihm. Ob sich die Steelers das leisten können und wollen, während sie quasi dieses Geld nicht Russell Wilson gegeben haben. Für mich passt das einfach alles nicht so richtig zusammen. Diese ganze Strategie da in Pittsburgh, ich weiß nicht, wirkt für mich so, als würden sie doch alles auf die Karte Aaron Rodgers setzen und der überlegt halt jetzt ein Sabbatical einzulegen mit 42, 41. Also ich bin echt, wir haben jetzt dann alles gesehen, was die NFL für Möglichkeiten hat.
Ja, also ich verstehe auch nicht, warum die Steelers sich zumindest nicht so ein Floor-Quarterback wie einen Jameis zu dem Preis, den die Giants bezahlt hat, den hättest du dir doch zumindest mal holen können. Dann hättest du zumindest irgendwas auf Quarterback gehabt, wo du sagen könntest, okay, der kann zumindest spielen und hat zumindest schon mal gezeigt, dass er einen Ball werfen kann, auch weit werfen kann. Du wem ist dann immer die Frage, aber wenn du Pickens und Metcalf hast, dann ist es zumindest eine Option, wo du sagst, okay, wirf den Ball, ne, oder auch ein Russ, warum holst du ihn nicht einfach wieder? Auch das Geld, was die Giants ihm gezahlt hat, hält dich ja nicht davon ab, entweder jemanden zu draften oder vielleicht sogar noch jemanden zu signen, also, naja. Ja.
Wenn man da auf die verfügbaren Quarterbacks schaut, dann wird's nach Aaron Rodgers im Moment am Free Agency Markt wirklich dünn, da bist du dann bei Drew Lock, Joe Flacco, Carson Wentz, Teddy Bridgewater, Trey Lance, Desmond Ridder.
Ja.
Also, es ist einfach nichts mehr da. Der Zug ist abgefahren.
Ist Minshew schon entlassen oder ist der schon irgendwo untergekommen?
Der ist doch in Kansas City.
Ah, okay, wow, das ist an mir vorbeigegangen tatsächlich.
Gardner Minshew ist Backup bei den Chiefs. Also, ja. Das ist wirklich, ich sehe hier einfach nicht mehr diese, also wenn deine Floor-Option wirklich schon Joe Flacco ist, dann, oder halt Drew Lock, ja, das, aber boah, also, das für eine ganze Saison, ich weiß nicht. Liebe Steelers-Fans, ich wünsche viel Kraft, wenn das der Plan wird, weil das ist ja, also während diese Defense ja so stark ist, das tut doch tatsächlich weh und dann hast du zwei solche Receiver und hast es irgendwie verpasst, da auf Quarterback was zu machen. Aber gut, wie gesagt, vielleicht wird es ja am Ende dann einfach Kirk Cousins für einen 6. Runden-Pick-Swap. Wir werden es sehen.
Aber das ist ja auch Steelers irgendwie seit Prime Ben hatten die auch niemanden mehr. Also das war ja jedes Jahr das Gleiche. Die Steelers haben ja immer ein gutes Team all around, aber der Rest, also der Quarterback ist ja im Prinzip seit 10 Jahren, eigentlich Trash und deswegen scheiden sie auch immer in der ersten Playoff-Runde aus. Genau das sagt das ja eigentlich aus.
Ja, das ist richtig. Also ja, wir werden sehen, was es da gibt. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht auf Mason Rudolph hinausläuft, denn das ist einfach nicht für ein ganzes Jahr zu ertragen, glaube ich. Gut, damit aber jetzt wirklich rüber zu unserem heutigen Hauptthema, unserem Rookie Draft mit den Sophomores beigemischt. Nachdem du letztes Mal angefangen hast, haben wir uns geeinigt, darf ich dieses Mal den Draft eröffnen. Und das tue ich ganz überraschend an 101. Ah, sorry, ich muss natürlich einmal das Format erklären. Großes Entschuldigung. Natürlich ist das ein PPR Superflex Tight End Premium Format. 10 Starter. Wir starten standardmäßig 2 Receiver, haben 3 Flex-Positionen zu besetzen. Genau, feste Tight End-Position logischerweise. So wie bei uns gewohnt. Keine anderweitigen Besonderheiten. An 101 gehe ich jetzt rein und drafte Jaden Daniels. Ich sollte vielleicht auch den Mock noch starten. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht, muss ich sagen. Da hätte ich mich jetzt hinsetzen müssen. Gut, dass du wenigstens ein Team ausgewählt hast. So kann ich jetzt diesen Draft dann auch erstmal pausieren und jetzt glaube ich, können wir schön die Player setten. So, jetzt läuft das. Jaden Daniels an 1-0-1 ist, glaube ich, der logische Pick. Quarterback, die wertvollste Position, er mit seinem Rushing, aber auch durch die Luft stark gewesen, direkt ins Championship-Game gekommen. Die Commanders scheinen schon all in zu sein. Jaden Daniels ist ganz klar der wertvollste Spieler, den wir hier auswählen können. In vielen Formaten oder in vielen Startups wird er, glaube ich, auch schon an 1-0-1 gehen. Ich glaube auch nicht komplett zu Unrecht. Ist natürlich ein bisschen mehr Risiko dabei, als wenn man jetzt Josh Allen nimmt, aber wir erwarten da noch eine lang anhaltende Prime für Jaden Daniels. Absoluter No-Brainer hier für mich.
Ja, ich glaube, da gibt es jetzt aus diesen beiden Draft-Klassen, gibt es da nicht viel gegen einzuwenden. Also da wäre ich völlig dabei. Wäre hier auch an 1-0-1 mein Pick gewesen. Ja, jetzt gibt es für mich eigentlich, also das ist so für mich irgendwie Tier 1, kann man sagen. Mhm. Und jetzt gibt es eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen größeres Tier mit Spielern, die man hier nehmen kann. Ich entscheide mich hier aber für Brian Thomas Jr.
Brian Thomas Jr., der Start quasi in Tier 2.
Ja.
Völlig valide. Ich habe tatsächlich ein Tier aus drei Spielern hier. Brian Thomas, jetzt wird spannend. Du hast ihn über Malik Neighbors offensichtlich als deinen Wide Receiver 1 aus dieser Gruppe an Spielern. Gibt's da, was ist dein großer Case für Brian Thomas über Malik Neighbors?
Boah, also neck and neck, die beiden auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt, also das ist jetzt halt, glaube ich, auch so ein bisschen Gusto. Aber also ich mag Malik Neighbors auch nach wie vor sehr gerne und wie gesagt, ist für mich hier ein Cointoss, hab da jetzt keine Riesenpräferenz, ja. Aber es ist einfach, Brian Thomas hat einen soliden Quarterback, Brian Thomas hat jetzt auch einen soliden Offensive Coach und er hat jetzt letztes Jahr gezeigt, dass er die klare Eins ist und ja, da glaube ich einfach insgesamt dran und deswegen ist er jetzt hier mein Eins geworden. Aber das ist, wie gesagt, ist Neck in Neck. Da ja. würd ich mich jetzt nicht drum streiten wollen.
Völlig fair. Ich mache das Neck in Neck dann auch im Draftboard deutlich. Ich ziehe nämlich nach mit Malik Neighbors. Ich finde den Case Brian Thomas über Neighbors aufgrund der Situation und Umstände völlig verständlich. Das Talent ist auch nah genug beisammen, um, glaube ich, sagen zu können, dass man hier für beide gehen kann. Absolute Top-Elite-Rookies gewesen, die voll abgeliefert haben. Neighbors natürlich, muss man schon sagen, die Giants sind ein ganz schönes Mess. Ich weiß auch nicht, was sie da jetzt so alles zusammenbauen. Die versuchen zu überleben, das Regime versucht zu überleben. Immerhin führt es dazu, dass ein bisschen Floor auf der Quarterback-Position da ist, wie wir schon gesagt haben. Daher soweit okay, eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Neighbors Elite hier an 1-0-3 geht er vom Bord.
Yes. Cool, und ich bleibe auch weiterhin in der letztjährigen Klasse. Und ich entscheide mich jetzt für einen Spieler, den ich Pre-Draft gar nicht so hoch gehabt habe. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Wir gehen jetzt, also vom aktuellen, da hat man jetzt vielleicht schon ja. gehört, aber wir gehen vom aktuellen Stand aus, also wie die Spieler aktuell, wir gehen von Tag heute, wie wir die Spieler sehen aus, auch sowohl bei Rookies als auch bei den Sophomores. Und dementsprechend muss ich mich hier auch für einen Rekordspieler entscheiden. In seinem Rookie-Jahr hat jetzt ein Quarterback-Upgrade bekommen und ja, wir haben ihn vorhin schon kurz genannt, Wide Receiver 1 in Anführungsstrichen in Las Vegas. Tight End Brock Bowers muss man hier, glaube ich, spätestens nehmen.
Ich denke auch, Thomas, Neighbors, Bowers, wirklich alle so nah beieinander. Das waren unfassbare Rookie-Seasons. Die ja. nimmt man dann auch gerne und ich denke sehr confident. Ich yes. könnte fast etwas, wie soll ich sagen, zynisch würde ich gar nicht sagen, aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ich bleibe in Las Vegas. Ich gehe mit dem mit meinem persönlichen Rookie 101. Das heißt, wir wandern erstmals in die 2025er Klasse. Ashton Genty established the run in Las Vegas. Pete Carroll ist da jetzt Coach. Man hört es überall, dass die Raiders Genty lieben. Die Raiders sind eigentlich zu früh dran und ein zu wenig talentiertes Team, um an 1-0-6, glaube ich, sind sie, ja, on the clock.
Ja.
Um so früh oder um Top 10 einen Running Back zu draften, sagen wir das mal überhaupt so. Ashton Genty ist ein brutales Prospect. Ich glaube, wenn so viel Smoke da rundherum ist, dann glaube ich auch an das Ganze. Ich nehme Genty jetzt hier aber nicht nur wegen dem Raiders Landing Spot, dem antizipierten, sondern auch, weil ich denke, wenn die Raiders ihn nicht nehmen, dann geht er irgendwo anders in den Top 10. Das erwarte ich zumindest schon. Running Back so, so früh ist für Fantasy eigentlich nahezu eine sichere Nummer, dass er da brutal Impact haben wird, dass er dann auch abliefern wird. Ich denke hier an 1.05. Wir sind nämlich hier für mich jetzt an einem Tierbreak angekommen. Es gibt nicht mehr diese Rookies, die komplett abgerissen haben oder die so für mich ganz Elite going forward sind. Daher gehe ich mit Genty, dem wahrscheinlichsten Prospect für Elite Production going forward.
Okay. Gut, ja, ich entscheide mich hier jetzt für einen weiteren Quarterback aus der letztjährigen Klasse und ich gehe mit Drake May. Das Bild haben wir vorhin kurz gezeichnet, wie es mal aussehen könnte. Ich erwarte da eben auch einen weiteren Fortschritt. Ich glaube auch mit Josh McDaniels als OC. Das kann alles echt gut werden und dementsprechend Drake May für mich hier. Der zweite Quarterback vom Board.
Jawohl. Das ist wenig überraschend aus meiner Sicht, dass du ihn hier jetzt nimmst. Wäre auch ganz klar meine 1-0-6 gewesen. War für mich auch der Spieler, den ich am ehesten noch über Genty genommen hätte. Finde, die sind sehr close beisammen. Jetzt ist der Punkt hier, ich sag's mal so, ich sehe hier jetzt, ich habe wieder zwei Quarterbacks auf der Uhr. Und das heißt wieder, ich habe jetzt zwei Quarterbacks auf der Uhr, zwischen denen ich mich entscheiden muss. Ich bin komplett in der letztjährigen Draft-Klasse verfangen hier an dem 107, an dem ich bin. Und es kann sein, dass ich mich sehr, sehr, dass ich mir sehr in den Hintern beißen würde, sollte ich tatsächlich in einem Draft so die Entscheidung treffen müssen. Aber ich gehe eher mit dem Upside des Picks oder mit dem Upside des Prospects. Ich gehe mit Caleb Williams in Chicago. Wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, Ben Johnson ist jetzt da. Ich erwarte da den ganz klaren Schritt nach vorne, den besseren Plan in der Offense. Ich hoffe, dass Caleb Williams den auch ausfüllen kann. Ich habe hier auf jeden Fall Bauchschmerzen mit dem Pick. Das muss ich mal ganz klar sagen, weil es, glaube ich, ein sichereres also eine sicherere Alternative gibt eigentlich, die hier an Bord liegt. Aber Caleb Williams, Ich kann trotzdem noch nicht ganz vergessen, was er alles als Prospect eigentlich versprochen hat. Und hoffe auf hier den klaren Bounceback im zweiten Jahr.
Ja, verstehe ich, dass man da die Hoffnung hat bei Caleb. Irgendwo hier in der Range hätte ich ihn auch wahrscheinlich gesehen. Ich entscheide mich jetzt für, boah, jetzt habe ich hier auch irgendwie drei Spieler auf dem Zettel. Mhm. Und ich gehe aber auch mit dem Quarterback, ich gehe mit Bo Nix, Quarterback Denver. Hatte auch, wie gesagt, eine super Rookie-Saison. Und ja, hier weiß man, was man bekommt. Und das ist für mich jetzt der ausschlaggebende Punkt gegenüber den anderen.
Ich finde es sehr spannend. Wir sind jetzt hier, also man sieht es, wir sind jetzt 8 Picks in. Wir haben erst einen aus der diesjährigen Rookie-Klasse gedraftet. Ich finde, das spricht ein bisschen dafür, dass wir eben nicht diese Elite-Prospects, diese Can't-Miss-Prospects haben, die wir, also Can't-Miss immer, das ist die Erwartung des Ganzen. Ja. Der Value dieser Top-Picks ist nicht auf dem Level, auf dem er letztes Jahr war. Denken wir dran, wie früh wurde ein Caleb Williams gedraftet in Startups, wie früh wurde ein Marvin Harrison gedraftet in Startups. Hier sind wir jetzt ein bisschen später dran. Natürlich war es auch eine extrem gute Rookie-Klasse letztes Jahr. Gehört auch dazu. Also so in der, in, mit der Production tatsächlich in der NFL. Ich bleibe aber weiterhin bei der Klasse letztes Jahr. Gehe jetzt auf einen Wide Receiver. Der erste Wide Receiver hier vom Board. Diesmal setze ich eher auf, ich habe das Gefühl, eher auf Floor, denn auf Ceiling. Ich gehe mit Ladd McConkey, Receiver bei den Chargers. Vielleicht ein bisschen limitiert durch seine Position und dass er eben nicht dieser Ex-Receiver ist oder diese an sich klassische Nummer 1-Rolle in der Offense hat. Auf der anderen Seite, ja, wurde das auch über Amon-Ra St. Brown lang genug gesagt, irgendwie, oder war am Anfang der Talk. Davon spricht heute keiner mehr. Ladd McConkey ist die einzige Option, die die Chargers im Moment zumindest haben. Wer weiß, wie es nach dem Draft aussieht, aber er war auch eine brutal starke Rookie-Saison, ist mit Justin Herbert hier verheiratet über die nächsten Jahre. Deswegen bin ich da schon sehr hoch und nehme ihn an 1.09.
Ja, krass, okay. Das ist jetzt ein Spieler, den ich echt, also hätte ich so früh jetzt noch nicht erwartet oder hätte ich so früh jetzt noch nicht auf dem Zettel gehabt, muss ich sagen. Ich kann, verstehe deine Punkte, aber ich habe hier echt noch ein paar Spieler, die ich da ein Stück höher sehe. Ich gehe jetzt mit meinem Nummer 1 Spieler aus der diesjährigen Klasse. Und das hat sich zum letzten Mal nicht geändert. Weiterhin wird er in jeder oder wird er in der ersten Runde gemockt. Und ja, so ein Running Back ist was wert. Wir sehen es bei Bijan und Co. Und deswegen Omarion Hampton für mich hier die 1-10.
Finde ich einen ganz spannenden, also ist einfach ein spannender Spieler. Ich bin noch nicht so auf diesem Hampton-Hype-Train, glaube ich einfach. Vielleicht muss ich ein bisschen da mich noch komplett öffnen für. An sich ist es natürlich völlig richtig. Diese First-Round-Rookie-Running-Backs sind super wertvoll und der Hype nimmt Fahrt auf in der NFL. Es sieht sehr danach aus, dass er also in der ersten Runde geht und sogar da glaube ich nicht mal am Ende irgendwann, sondern der wird ordentlich Draftkapital bekommen.
Stell dir vor, er landet bei den Broncos in der ersten Runde. Ja. Sean Payton Offense, wie gesagt, also ich glaube, das wäre schon echt so ein Prime-Spot. Ja. Und ich glaube, dann würde das auf jeden Fall das, dann würden auch, glaube ich, ein paar mehr Leute auf den Hype-Train aufspringen.
Das ist absolut gegeben. Das würde ich dir recht geben. Müssen wir einfach sehen. Wir sind ja hier noch Pre-Draft unterwegs, deswegen ist natürlich, ist glaube ich auch relativ normal, dass der Hype noch nicht an dem Level ist, weil die Sicherheit halt nicht da ist. Ne? Und was uns diese Rookies aus der letztjährigen Klasse, genau das geben sie uns. Einen gewissen Floor, eine Sicherheit und wir wissen, was wir kriegen. Ich gehe an 1.11, wieder zurück in die letztjährige Klasse. Ich gehe mit Marvin Harrison Jr. War, wie gesagt, eine enttäuschende Rookie-Season. Ist auch unglaublich, wie viele Rookies des letzten Jahres jetzt vor ihm gehen. Bereinigt habe ich ihn quasi an 1.09 letztes Jahr jetzt gedraftet. Der war Consensus 1.02. Hinter Caleb Williams, noch vor Jaden Daniels, vor Malik Nabers, vor Drake May und so weiter. Ist ganz schön gefallen. Ich glaube, er war trotzdem gut genug, um den Platz hier zu rechtfertigen. Ich sehe keinen Receiver aus der diesjährigen Klasse, den ich jetzt über ihm nehmen wollen würde zum aktuellen Stand. Und deswegen fühle ich mich hier gut mit Marv. Ich denke, da kommt auf jeden Fall noch was, ob er jemals das Elite-Ceiling erreichen wird, dass wir uns von ihm erhofft haben, sei dahingestellt. Aber den Platz hier, den hat er sich aus meiner Sicht noch verdient.
Ja, ich hätte ihn, glaube ich, nicht in der ersten Runde hier genommen, aber es sind ja faire Argumente letztlich, ne? Also man kann schon bei so einem Prospect auch mal ein Jahr warten und dann gucken, was er im zweiten Jahr dann noch bringt. Also das verstehe ich schon auch.
Ja gut, und es war eine enttäuschende Rookie-Season versus den Erwartungen natürlich. Die Expectations waren auch brutal. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken. Ich glaube, also Marvins Rookie-Saison war ja, also mal gucken, warte, lass mich mal, zumindest finde ich ja immer ganz spannend, seine PFF-Grade war eine 77 zum Beispiel. Er hatte einen Yards per Route Run Wert von gut 1,6. Das ist nicht gut. Da muss schon noch was kommen. Aber er hat schon auch für eine Rookie-Saison ist das nicht bodenlos. Das ist jetzt nicht
Nein.
dieser, ich weiß gar nicht, was für einen Kandidaten können wir hier nehmen, Treylon Burks oder so, die halt komplett einfach reingesemmelt haben und gar nicht funktioniert haben. Er hatte ja auch seine Wochen, in denen er wirklich unfassbar gut abgeliefert hat. Und da würde ich halt darauf setzen, dass er das schon noch machen kann. 8 Touchdowns auch gefangen. Da scheint er schon, also da hat er so ein bisschen seinen Vorschuss zur Lorbeeren, ist er zumindest als Red Zone Waffe ja gerecht geworden. Da sehe ich schon einen gewissen Floor, der damit einhergeht, dann going forward.
Ja, der Eye-Test war halt bei ihm auch so ein bisschen besorgniserregend an manchen
Ja.
Stellen, so das muss man auch sagen,
Ja.
aber also mich würde es auch komplett nicht wundern, wenn er doch noch die Kurve kriegt, ne? Also da bin ich auch bei dir, also das würde mich auch nicht wundern. Absolut, absolut richtig. Gut, dann würde ich weitermachen und ich gehe jetzt hier mit einem Quarterback. Und zwar gehe ich mit einem Quarterback, den wir tatsächlich zwar auch in der letzten Saison noch nicht in der NFL gesehen haben, aber der schon gedraftet wurde. Und ich nehme hier JJ McCarthy, hoffe, dass er in Minnesota der Starter ist und eben diese guten Umstände, wir haben gesehen, was die selbst aus einem Sam Darnold rausgeholt haben. Und dann sollte vielleicht ein talentierter Rookie wie McCarthy da auch was zeigen können. Deshalb McCarthy hier, mein Pick.
Das ist ein leider guter Pick, muss ich sagen. Ich hätte den jetzt sehr gerne noch genommen. JJ McCarthy wäre auch mein nächster Spieler an Bord gewesen. Bin Riesenfan. Diese ganze Aaron Rodgers-Saga da jetzt als Backup bei den Vikings gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich gestehen. Gibt mir ganz schlechte Vibes. Ich verstehe das nicht. Ist so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal in dem Vorgespräch irgendwie mal angesprochen oder besprochen hatten. Es erinnert mich so ein bisschen, in weniger, aber so ein bisschen an dieses 49ers-Ding mit Trey Lance, als sie sich einfach nicht von Jimmy Garoppolo trennen wollten. Und ihn einfach nicht gecuttet haben vor Trey Lances zweitem Jahr. Und das immer so ein bisschen, naja, nee, wir glauben schon an ihn, wir sind voll überzeugt. Und dann, sobald es die Opportunity gab, als Rookie schon nicht eingesetzt, als Sophomore, klar, da war er dann verletzt. Aber da hatte man auch den Eindruck, dann waren hinterher alle froh, dass er sich verletzt hat und dass man wieder zu Jimmy gehen konnte. Und ich weiß nicht, ich finde diese Vibes ein bisschen komisch. Will da jetzt auch nicht überinterpretieren, aber weil eigentlich glaube ich an den Jungen. Ich hoffe, dass er dementsprechend dann auch abliefern wird. Bin super hoch, finde, das ist ein super Buy-Kandidat in dieser Offseason. Trotzdem darf das jetzt Ganze, darf dann auch mal aufhören und Aaron Rodgers darf entweder sich endlich für sein Sabbatical entscheiden oder bei den Steelers anheuern.
Naja gut, aber man muss ja auch ehrlich sein, vielleicht ist es auch einfach, ich meine, gut, wird Aaron Rodgers unterschreiben, wenn man ihm nicht sagt, du bist der Starter? Auch eine große Frage, gebe ich dir recht. Die Sache ist aber die, machen es nicht gute Teams auch so, dass sie sich irgendwie also jemanden zu starten, der noch kein NFL-Spiel gestartet hat, so, dass man vielleicht irgendwie was in der Hinterhand hat, um zu nicht sagen zu müssen, okay, entweder das klappt oder wir können unsere Playoff-Ambitionen begraben. Also, so, keine Ahnung, ist auch, vielleicht interpretiert man auch ein bisschen zu viel da rein, aber es ist ja ein faires Argument. Wie gesagt, bei Rodgers muss man halt schon gucken, wenn der unterschreibt, wie gesagt, dann unterschreibt er nicht, ohne eine Garantie drauf zu haben, zu starten. Das denke ich auch.
Ja, das muss ich dann tatsächlich sagen, da war es gut. Ich glaube, hier Kwesi, wie heißt er noch? Also der GM der Vikings,
Achso, ja.
hat ja ganz klar gesagt, Aaron Rodgers, wenn er kommt, ist er der Backup. Und McCarthy ist unser Starter. Dass er das öffentlich gesagt hat, fand ich super. Das war schon, das hat mich schon bestärkt. Trotzdem, wie gesagt, wenn du voll überzeugt bist, gut, kann man auch sagen, sie haben ihn ja letzte Offseason gesehen, bis zu seiner Verletzung. Ja, weiß ich nicht. Muss man einfach mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt bin ich an dem Punkt hier. Es gibt noch durchaus Spieler aus der 2024er Klasse, die ich hier hoch habe. Ich würde jetzt aber mit dem dritten Rookie gehen. Und ich glaube, und das ist jetzt ein bisschen auch, muss ich wohl ehrlich sein, ist jetzt auch ein bisschen Projection, aber ich drafte hier den 101 des NFL Drafts, Cam Ward. Ich glaube auch, dass der noch in den Fantasy, sag ich mal, Rookie Boards wird der noch steigen. In dem Moment, wo das fix ist, dass er bei den Titans der neue Quarterback ist. Natürlich ist es nicht die perfekte Situation, in die er da kommt, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber 901 Quarterback, ich mag Cam Ward auch als Prospect ganz gerne. Nicht auf kein Elite-Level, so, aber er hat ein gutes Ceiling und ist nicht der mobilste oder derjenige, der uns irgendwie 600, 700 Rushing Yards geben wird, aber kann sich gut genug bewegen und wird ein bisschen was machen. Ich mag Cam Ward, ich finde ihn deswegen ganz, ganz spannend und würde ihn hier an 201 jetzt draften.
Ja, das wäre auch hier mein Pick gewesen an der Stelle. Boah, und jetzt stehe ich irgendwie an einem Punkt, den,
Am
also,
Scheideweg.
beziehungsweise, ja, irgendwie, boah, bin ich jetzt gar nicht so happy mit dieser Draft-Position. Vielleicht könnte ich ja zurücktraden. Nee, aber. ja, also, ich habe jetzt hier im Prinzip, boah, so 5 Spieler auf dem Zettel, wo ich sagen würde, jo, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, nachdem wir ihn beim letzten Mal in unserem letzten Mock doch relativ weit abstürzen lassen haben, komme ich doch schon wieder ein bisschen um die Ecke. Es geht hier um Tedairoa McMillan, der ein First-Round-Receiver sein wird, und ich glaube einfach auch doch gut ist. Also vielleicht nicht sehr gut, aber schon gut. Und ja, First Round Receiver mit den Skills und so weiter. War produktiv am College, durchgehend, etc. Also es gibt eigentlich wenig Flaws, wenn man so aufs Profil guckt, und deswegen nehme ich ihn hier und hoffe aufs Beste.
Ich muss sagen, ich bin auch mit ihm wieder ein bisschen wärmer geworden. Also habe auch nochmal nach unserer letzten Folge oder nach unserem letzten Mockdraft, muss ich sagen, nochmal ein bisschen mich mit McMillan auseinandergesetzt und glaube, habe auch so der Flaw, wenn du es schon ansprichst, ist ja ein bisschen dieses Separation-Thema. Das ist er nicht. Er gewinnt nicht über Separation. So, also zumindest mal nicht zuvorderst. Klar, er ist ich weiß gar nicht, wie groß ist er? 6'5", oder? Wurde jetzt, was wurde jetzt
6,4, glaube
gemessen?
ich. 6,4 und ein
6,4
bisschen.
wurde gemessen, okay.
Ja.
Also da ist es klar, dass das nicht unbedingt deine Calling Card ist. Er wird nicht plötzlich ein Justin Jefferson Route Runner sein, aber wir sehen eben auch, wie ein Drake London funktioniert, wie ein T. Higgins funktioniert. Das klappt schon auch in der NFL und er hat eigentlich wirklich so gut geliefert und ist smooth genug, um in der NFL auch als so Route Runner gut genug zu sein, um dann zu produzieren. Ist auch für mich wieder Wide Receiver 1 irgendwie dieser Klasse geworden. Ich war davor ja so sehr, finde, da gab's, es gab es, es waren für mich irgendwie alle doch im gleichen Tier. Bin jetzt auch wieder bei McMillan gelandet, einfach Production schon wirklich stark und so hatte er hat ja auch eine ganz klare Calling Card, mit der er in der NFL auch wieder gewinnen kann. An 203 bin ich jetzt dran und ich verstehe ein bisschen, warum du sagst, ich weiß nicht, wen ich hier nehmen soll. Ich gehe, aber für mich gibt es einen Spieler, den ich wirklich aus der letzten Klasse noch gerne mag. Und JJ McCarthy hast du mir weggeschnappt an 1,12 quasi. Ich gehe nochmal mit einem Quarterback aus der letztjährigen Klasse, den ich da auch ähnlich sehe, bei dem ich weniger Upside sehe, gar keine Frage, aber ich fand es stark, was er gezeigt hat, als er endlich für Kirk Cousins aufs Feld durfte. Michael Penix Jr. Jetzt haben seine ganzen hochgelobten Receiver von Washington in der NFL, Odunze war so okay. Und boah, sie waren so schwach, ich habe schon die Namen jetzt hier vergessen. Also McMillan war ja okay bei den Bucks, muss man
Ja,
sagen.
und Poke.
Aber Jalen Polk bei den Patriots, da war ja nichts an Receiving-Waffen und er war von alledem noch der Schlechteste. Unfassbar, wie schwach Jalen Polk war und wie gut er bei Washington aussah. Und wenn ich auf dieses Receiver-Trio gucke, muss ich sagen, vielleicht hat auch Michael Penix diese ganze Washington Offense ganz schön nach oben genommen. Natürlich, wenn du so eine Elite-O-Line hast, liftet die alles andere. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber Michael Penix, finde ich, hat wirklich richtig gut ausgesehen. Ich bin schon auch hyped, was Michael Penix angeht für 2025 und finde ihn einen sehr, sehr interessanten Buy-Kandidaten. Auch wenn ich hier natürlich jetzt nicht in dem Buy-Low-Ding drin bin. Ich nehme ihn hier jetzt über dem Rookie 105, kann man sagen. Und da bin ich auch dabei. Also wenn mir jetzt jemand Michael Penix Jr. für den 105 anbietet, ich glaube, ich drücke den Abzug. Nachdem ich ihn hier schon drücke, würde ich das auch Money to Mouth, wie man so schön sagt, in meinen tatsächlichen Ligen machen, wenn ich einen Quarterback brauchen kann und da nicht komplett set bin.
Ja, ich würde auch sagen, es liegt dann da so ein bisschen am Need. Also
Klar.
wenn man einen
Wenn ich
Quarterback
schon Josh
braucht,
Allen
dann
und
ist
Patrick Mahomes habe, dann werde ich den Deal nicht machen, aber habe
Nee,
ich jetzt nicht
genau.
in allen meinen Ligen.
Enttäuschend.
Schwach.
Ja. Okay, ich gehe dann mit dem Rookie 105 aus meiner Sicht und ich nehme hier Quinshon Judkins. Ich bin ja Believer. Ich glaube, Judkins ist nach den beiden Top Running Backs, über die wir ja schon gesprochen haben, ist er, glaube ich, vielleicht, also ist mal, glaube ich, mein Lieblings-Running Back aus der Draft Class. Und ja, dementsprechend weiß ich nicht, sind es auch einfach persönliche Sympathien, aber ich glaube, er kann einfach alles, war wirklich auch schon als Freshman produktiv, dann bei Ohio State auch in den quasi entsprechenden Umständen produktiv. Und ja, ich seh nicht, wenn der jetzt irgendwie vielleicht Anfang Runde 2 geht oder sowas, dann wird er halt, oder hat er auch das Talent, halt ein Three-Down-Back zu sein, und dementsprechend Judkins für mich hier relativ hoch.
Das ist für mich das Zeichen. Es geht Ohio State Running Back Nummer 1. Dann lege ich nach mit Ohio State Running Back Nummer 2. Für mich unmöglich. Ich kann mich nicht entscheiden, wen ich hier quasi wirklich lieber habe. Es gibt da, also sind einfach ein bisschen unterschiedliche Spielertypen. Quinshon Judkins, natürlich der Powerback oder halt dieser prototypische Belkow Running Back mit 220 Pfund. Trevion Henderson 5'10, 202 Pfund, bei weitem irgendwie nicht dieses Powerhouse, aber hat andere Skills, ne? Und super Receiver, glaube ich, wird in der NFL seine Rolle haben. Wer auch immer quasi fällt von den beiden, ich glaube, die werden ganz oft hintereinander gehen in Rookie Drafts. Und ich bin total gespannt, wer sich wie in der NFL etablieren kann. Aber Henderson hier an 205 und mit dem Rookie 106 zu picken, fühlt sich für mich richtig und gut an.
Ja, also ich finde auch beide gut, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube auch beide werden in der NFL auch eine gute Karriere haben, glaube ich. Also wie gesagt, wie du schon einmal richtig gesagt hast, beide auch ein komplett unterschiedliches Skillset. Und ja, wird spannend zu sehen sein, denke ich.
Auf jeden Fall.
So. Jetzt gehe ich, du hast gerade schon über die Washington Receiver gesprochen, und dann gehe ich mit dem ersten und vielleicht auch mit dem einzigen und ja, den wir heute sehen werden. Ich habe vorhin meinen Case für Rome ja schon gemacht und dementsprechend Rome Odunze hier mein Pick. Ja, ich denke, da braucht man jetzt nicht mehr so viele Worte zu verlieren. Wie gesagt, Case gab es vorher schon und dementsprechend hoffe ich da auf eine Steigerung.
Ich finde, das ist jetzt einfach spannend. Hier sind wir tatsächlich in genau der Trade-Diskussion, die wir vorher hatten. Da ging Romo Dunze für den 107, 301 und Jacoby Myers über den Tisch. Hier geht er direkt nach dem 1:06 und ich kann es dazu sagen, direkt vor dem 1:07, denn ich gehe mit einem weiteren Rookie, das ist Tyler Warren, Tight End von Penn State. Beast ist so, ist für mich der Floor-Tight End, kann man sagen, so dieser Klasse. Ich kann, also da wird so viel Draft-Kapital auch kriegen, geht ja gut, Indianapolis Colts steht überall quasi zu lesen, dass sie ihn unbedingt wollen. Es kann sogar sein, dass er auch vorher schon vom Board geht, ehrlicherweise. Ich würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn die ich glaube, die Niners müssen unbedingt auf die in die Trenches investieren, aber wenn Kyle Shanahan Tyler Warren sieht, glaube ich, dann muss man ihm das Mitspracherecht in Runde 1 irgendwie nehmen, dass er da reinfunken kann. Ich glaube, NFL-Coaches werden Tyler Warren lieben für seine Versatility, was er alles machen kann. Ist auch ein richtig guter Tight End für Dynasty-Purposes, denke ich. Gibt hier auch noch an anderen Tight End-Kandidaten, will ich gar nicht verschweigen, aber 1:07 sehe ich ihn jetzt halt nochmal ein kleines Stück vorne eben.
Ja, Warren, wie gesagt, kann halt Top 10 gehen, kann auch zu den Jets gehen, könnte ich mir vorstellen. Ne? Also wird ja auch immer mal wieder propagiert und dann muss man, das muss man auf jeden Fall respektieren. Wenngleich ich ja auch schon beim letzten Mal gesagt habe, dass ich einen anderen Teil in dieser Klasse ein bisschen lieber mag, aber den nehme ich hier noch nicht, um da um die Ecke zu kommen. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen hinterhergerissen. Ich schwanke hier eigentlich zwischen mehreren Spielern. Ich gehe hier aber nochmal, er hat First Round Hype, er ist wahrscheinlich der zweitbeste Receiver in dieser Klasse und ich gehe hier mit Matthew Golden. Gucken. Bin nicht komplett überzeugt, aber er hat auf jeden Fall einiges gezeigt, was auch in der NFL nicht zu schlecht umsetzbar sein sollte. Und bleibt spannend, wo er nachher gedraftet wird und wo er landet. Also bei mir auch ein Spieler, wo ich es auch vom Landing Spot sehr, sehr abhängig machen werde, wie hoch ich ihn nachher habe.
Finde ich wirklich spannend. Ich könnte dir jetzt hier Shiny New Toy vorwerfen, fast gefühlt, muss ich sagen. Matthew Golden nimmst du über meinem 2-9 jetzt Xavier Worthy.
Ja, habe geschwankt.
Ja, das ist natürlich Xavier Worthy. Ich muss auch dazu sagen, ich nehme den hier jetzt nicht mit, weiß ich nicht, also mit so Riesenüberzeugung. Aber so zum Ende der Saison hin war das ja schon ganz ordentlich. In den Playoffs auch ordentlich. Ich finde, er hat einen Schritt gemacht. Ehrlicherweise Mitte der Saison 2024 hätte ich niemals gedacht, dass ich ihn jetzt schon nehme. Dass ich ihn quasi über dem 1:09 nehme. Da hätte ich ihn für einen Mid-Second durchaus gerne getradet, aber den hat mir auch keiner mehr abgenommen, wenn ich ihn mal hatte. Also Xavier Worthy hat Kopfzerbrechen bereitet und trotzdem glaube ich jetzt dran, dass er seine Rolle ein bisschen gefunden hat. Die Chiefs brauchen ihn auch, da bin ich schon überzeugt. Zwar kommt Rashee Rice zurück, aber Travis Kelce ist halt wirklich jetzt dann, besonders in der Regular Season, in der wir nun mal Fantasy spielen und da sollte doch was gehen für Worthy, hat sich etabliert, nehme ich hier jetzt so ein bisschen, weil ich glaube, da ist schlicht und ergreifend mehr Floor da und auch das Ceiling nicht so schwach im Vergleich zu allen Rookies, die ich hier jetzt picken könnte.
Ja, mein einziger Punkt ist eben, genau, und das ist eben mein Punkt, also Worthy hatte ich ja auch überlegt, Worthy finde ich auch nicht schlecht, aber meine Hoffnung quasi ist hier, dass Golden mehr im Ceiling werden kann, als es worthy werden kann. Das ist die
Okay,
Hoffnung, weswegen
ja.
ich jetzt Golden hier über ihm genommen habe. Ansonsten von dem Ist-Zustand kann man den Case auf jeden Fall machen. Da bin ich bei dir. So, jetzt gehe ich mit dem nächsten Quarterback, und zwar nehme ich den Quarterback aus, der in dieser Klasse ebenfalls hochgehen sollte, und nehme Shedeur Sanders. Ja, Ceiling ist ein bisschen fragwürdig, aber das haben wir auch bei über Bo Nix letztes Jahr schon gesagt und gedacht. Und wenn wir also einen Quarterback haben, der irgendwie in der Top 15 gedraftet wird und relativ flott dann auch starten sollte, muss man ihn halt in Fantasy einfach nehmen, egal wie die Fragezeichen so sind, würde ich sagen. Hat uns die Vergangenheit gezeigt, dass wir da oft nichts wissen. Und dementsprechend finde ich, so muss man Sanders hier irgendwo schon auf jeden Fall mitnehmen.
Am Zettel gehabt habe ich ihn auf jeden Fall auch, gar keine Frage. Und die Chance, dass er den zweiten Pick überlebt im Draft, ich glaube, die werden von Tag zu Tag kleiner. Da steht Cleveland Browns, glaube ich, drauf. Na, wenn man auch diese Myles Garrett-Aussagen liest, die er jetzt hat, rund um seine Vertragsverlängerung rausklopft und wenn er auf die Quarterback-Position angesprochen wird, sieht das schon sehr so aus, dass die Browns eben Ward oder Sanders, wer auch immer dann an 102 da sein wird und das sollte zu 90% Shedeur Sanders sein, auch picken werden. Quarterback an 102 hat, das ist schon ein Wort und kann ich komplett nachvollziehen, dass du ihn dann hier quasi am 110 müssten wir jetzt halt angekommen sein. 9, 109, sorry, weil die ist
Einfach,
ja,
ja.
Ding 109 an 210, dass du ihn da einsackst. So, ich glaube, ich gehe jetzt ein letztes Mal, möchte ich fast sagen, oder für längere Zeit zumindest ein letztes Mal auf den Floor auf 2024. Ich gehe mit der Rookie-Überraschung des letzten Jahres. Okay, ich sollte ihn auch in den richtigen Slot einteilen und nicht an 3 11. Das würde helfen. Ich gehe mit Bucky Irving. Running Back bei den Bucks. Ich habe natürlich da auch schon, sagen wir mal so, Bucky Irving ging ja da nicht so grundlos ein bisschen später im NFL-Draft und auch im Rookie-Draft. Hat jetzt super abgerissen letztes Jahr, war ganz stark. Ich habe so ein bisschen natürlich hier das Gefühl, ich picke hier halt jetzt einen Spieler, der ist am Ceiling angekommen. Das wird auf gar keinen Fall mehr werden. Und es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Trotzdem war das eine richtig starke Saison. Und ich sehe hier niemanden sonst an Bord, der mir so viel Floor gibt. Bucky Irving, das passt für mich noch vom Value her. Geht jetzt an 2,11 und vor dem Rookie 1,10.
Ja, ich gehe dann mit dem Rookie 1-10 und nehme Colston Loveland, den nächsten Tight End, weil ich einfach nach wie vor glaube, ist eine Receiving Weapon und ja, wie gesagt, wenn der am richtigen Ort landet, dann kann das was werden und dann könnten wir einen neuen Top 5 Tight End auch wieder sehen in Dynasty.
Glaub, kann ich komplett mitgehen. Wäre jetzt auch mein Pick gewesen, kann ich sagen. Schade, dass du ihn mir weggeschnappt hast, aber es war natürlich alles andere als überraschend, muss ich auch dazu sagen. Das habe ich kommen sehen. Dementsprechend bin ich hier bestens vorbereitet. Und ich gehe mit einem Receiver als nächstes. Dem traue ich so ein bisschen das höchste Ceiling noch zu. Ist ja jetzt keine Receiver-Klasse, die besonders hoch im Kurs ist. Ich glaube, das sieht man auch. Wir haben jetzt hier Tyrone McMillan an 2,2 gedraftet. Dann ging Matthew Golden an 2,8. Beide von dir. Der Receiver-Hype ist überschaubar, gibt auch sehr breit, also so unterschiedliche Boards, je nachdem, wo Spieler mal sind. Das unterscheidet sich sehr stark, spricht dafür, dass sie eben nicht besonders Elite sind oder so flawless sind. Luther Burden, der Spieler, den ich jetzt hier nehme, definitiv nicht flawless. Gibt es auf jeden Fall Fragen, was das Route Running angeht. Wie übertragbar ist sein Skillset auf die NFL, wird man sehen. Er ist physisch auf jeden Fall stark, das glaube ich, kann man sagen. Gut nach dem Catch. Es braucht aber einen Plan, wie man ihn einsetzt. Oder er muss wirklich auch nochmal ganz klar einen Schritt nach vorne machen. Wird man sehen. Trotzdem glaube ich, dass er eben durch seine Athletik ein gutes Ceiling hat für die NFL. Den nehme ich jetzt hier an 301.
Ja, dann, also ja, Burden ist ein Spieler, den man wahrscheinlich in dieser Range dann eben nimmt, ne? Wahrscheinlich irgendwie Late First, Early Second, irgendwie im NFL Draft, sowas in dem Bereich. Ja, bleibt spannend zu sehen, wo er landet, wie er dann eingesetzt wird. Ja. Jo, ich würde jetzt an dieser Stelle halt eben auch ein bisschen Risiko eingehen. Und würde einen Spieler nehmen, bei dem noch nicht mal klar ist, dass er in der Offense spielt, hat jetzt jeder auch zu Genüge gehört. Travis Hunter, einfach ja, ein sehr talentierter Spieler, bei dem das größte Fragezeichen halt einfach die Position ist, die er spielen wird. Dementsprechend, wenn er dann Receiver spielt, dann wird er wahrscheinlich höher gehen. Wenn nicht, dann später oder gar nicht, besser gesagt. Und ich glaube, das ist einfach hier der Punkt, weswegen er in dieser Range landet.
Wenn er gedraftet wird und du weißt, und das Team sagt sofort, er ist für uns ein Fulltime-Receiver, wir werden ihn nicht auf Cornerback einsetzen, wann glaubst du, würde er hier im Draft gehen?
Wahrscheinlich late first.
Also dabei Marv, McCarthy, Cam Ward. Wäre er
Ja,
dein Wide
genau.
Receiver 1 über McMillan?
Boah, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Wäre ein Head-to-Head irgendwo in der Range, sowas.
Okay. Ich würde ihn vor McMillan nehmen, nämlich. Also für mich wäre er dann der Wide Receiver 1 und ich würde ihn, glaube ich, auch über Cam Ward nehmen. An 201 auf jeden Fall. Bei JJ McCarthy wird es dann langsam ein bisschen kritischer werden für mich. Aber ja, also wir sind in einer sehr ähnlichen Range unterwegs. Travis Hunter ist schon wahnsinnig gutes Prospect, irgendwie guter Spieler. Man muss dazu sagen, dass dieser Case, den ich jetzt hier aufgemacht habe, nicht besonders wahrscheinlich ist, dass uns das bis zum Rookie Draft quasi so passieren wird, dass ein Team sich da festlegt und sagt, genau da. Das ist der Plan für Hunter.
Würdest du in Rookie Drafts deinen, wenn du es nicht wüsstest, deinen 1-12, würdest du ihn an 1-12 oder over under 1-12, wenn du es nicht wüsstest?
Ich muss sagen, jetzt so, wo du ihn gepickt hast, direkt habe ich mir gedacht, Mensch, ich hätte dieses Risiko auch schon über Burden eingehen sollen, weil ich glaube, dieser Ceiling Case, der ist so viel besser bei Hunter. Der Weg ist so le viel leichter als beim Rest, ein richtig guter Receiver zu werden. Das heißt, Loveland ist echt noch ein Top-Prospect für seine Position. Über dem würde ich ihn nicht nehmen und dann sollte man ihn eigentlich nehmen. Wenn ich so drauf gucke, was wir jetzt an Bord haben, gibt es hier für mich viel zu wenig gute Floor-Ceiling-Kombinationen, als dass man Hunter liegen lassen kann.
Und noch eine Frage, in IDP-Ligen 101, egal, wahrscheinlich ja, oder?
Nein, nein, würde ich nicht machen.
Okay.
Also pure IDP, oder wie meinst du jetzt?
Nee,
Also würdest du
IDP
ihn
mit,
über
also
Genti
Offense.
nehmen?
Ja, aber also stell dir, also wenn du es nicht weißt, die Upside darauf, dass du auf DB einen Wide Receiver starten kannst. Das ist halt schon ein
Ich meine,
Cheatcode,
was krass wäre natürlich, ist, wenn er einfach both ways spielt, ne? Wenn der einfach in der NFL so
ne?
100, 110 Snaps pro Woche macht Und dann macht er offensiv 15 Punkte pro Spiel und defensiv auch nochmal 10. Dann ist er halt nicht mal, also dann ist er auf keiner Seite so ein, das ist keine Ausreißersaison, sondern dann hast du so eine, ja, Wide Receiver, Low-End Wide Receiver 2 Scoring und halt so ein durchschnittlicher DB an Scoring. Und du bist halt so auf Justin Jefferson Level und das auf Defensive Back, ja. Das ist aber der Case, der ist, ich glaube, der ist unwahrscheinlich, dass das eintritt. Deswegen nein, würde ich nicht machen. Ich würde den IDP nochmal einen Ticken höher nehmen, ja. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich bin ja jetzt, ich würde ihn trotzdem nicht über Genty nehmen. Ich würde ihn als 1-0-2 nehmen.
Ja, gut, was ja
und dann ist halt,
was trotzdem schon hoch ist.
Ja, was trotzdem sehr hoch ist, weil dann ist ein dicker Pain, wenn er nur DB spielt.
Ja.
Genau. Ja, 1-0-2, ich müsste das nochmal überlegen, glaube ich, ob das wirklich, ist das realistisch? Das kann man wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich könnte ich das auch nicht tun, wenn es wirklich komplett offen ist. Aber ja, auf jeden Fall spannend, wie wir mit ihm umgehen. Das ist wahrscheinlich einer der interessantesten Cases der letzten Jahre, was man da macht. Ja. Jetzt muss ich sagen, bin ich in einem total... An einem schwierigen Spot angekommen. Ich bin an 303, aber noch bei einem Spieler, ja, sag ich mal, relativ hoch, ist eben dieser relativ langweilige Spieler Emeka Ebuka von Ohio State. Absolute Floor-Option. Ist halt ein, ich glaube, dass Ebuka ein richtig guter Slot-Receiver wird. Was wird der am Ende für Fantasy-Scoring auflegen, dass der Abgesang, der komplette Abgesang von Slot-Receivern auf Fantasy-Production, den muss man ja eigentlich für also Vergangenheit erklären. Mit McConkie sehen wir das ja, dass das durchaus valide sein kann und durchaus wertvoll sein kann. Kommt halt hier total auf den Landing-Spot an, finde ich. Ist das dann eine Offense, die auch genug Volume produziert, in der auch Opportunity da ist, also wo nicht dominante Receiver outside schon spielen und ein Team sagt, ja, wir wollen noch eine dritte gute Waffe, dann wird es halt komplett in die Hose gehen, was den Value angeht. Aber ich finde, Ebuka ist schon noch ein solides, gutes oder sogar ein wirklich gutes Prospect in einer relativ schwachen Receiver-Klasse.
Ja, ich glaube halt, er wird halt nichts Besonderes werden, aber ich glaube halt, wie du gesagt hast, eben Floor, er wird halt produzieren und wird auch, also den wirst du wahrscheinlich in seiner Rookie-Saison schon aufstellen können. Also ich glaube, ja, das wird kein Problem sein. Und ja, dementsprechend ist halt irgendwie, je nach Landing-Spot und Draft-Position, ist es für mich halt so ein klassischer Early-Second-Rounder im Rookie-Draft.
Ja.
So.
Ja. Ja. Und da sind wir ja auch tatsächlich, ne? Weil 1,
ja.
Ich habe es wieder über 1,09, was Sanders, 1,10, Coastal Loveland, 1,11, Luther Burden, 1,12, Travis Hunter und 2,01 jetzt im Mekka Ebuka. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wie sieht denn dein Board der 2024er Klasse so aus zum aktuellen Zeitpunkt?
Ich habe noch den ein oder anderen Spieler hier, aber den ich auch jetzt nicht
allzu bald
picken würde.
Ja.
Also,
genau.
So, ich habe noch ein paar Late-Rounder, ein paar Optionen,
ja,
die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Ich würde hier nämlich wieder mit einem 2025er Spieler gehen und da habe ich ja den Case gerade eben bei Shedeur Sanders schon gemacht. Ein Quarterback, der in Runde 1 geht und das hört man immer wieder. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass bei Jackson Dart eben auch der Fall ist. Den würde ich eben hier picken, in der Hoffnung, dass das dann eben was werden könnte. Ne? Wenn ich Anfang Runde 2 einen Quarterback bekomme, der vielleicht direkt startet, ne? Oder sogar Ende Runde 1 dann, wenn wir es wissen. Steelers zum Beispiel wird ja auch mal diskutiert. Ja, dann muss man ihn hier auf jeden Fall mitnehmen.
Ja, das ist so, ich glaube, ehrlicherweise, wenn wir hier einen wenn er First-Round-Kapital bekommt, dann glaube ich auch, dass er vor die komplette Receiver-Gruppe springt, die wir hier jetzt gedraftet haben. Wäre so ein bisschen meine Vermutung.
Ja, sehr gut.
Wahrscheinlich sogar Wahrscheinlich sogar vor Loveland, oder? Wobei der auch First-Round-Kapital kriegen wird, aber so First-Round, ich meine, wenn das passiert bei den Steelers, hey, komm, sind wir ehrlich, dann jumpt der einige Positionen.
Dann gibt es sogar einen Case dafür, dass er 1-4 ist, meiner Meinung nach.
1-4. Wow, okay, das
Hinter
wäre
beiden Running
natürlich
Backs
in die
und
Hände, ne?
Ward.
Ja. Ja. Das ist, weil der Landing-Spot halt so in Chigoing ist dann mit solchen Waffen in diesem Environment bei den Steelers, das wäre natürlich schon der Hammer. Absolut richtig. So, es ist hier jetzt schon ein bisschen dünn. Ich finde, dass einer noch positiv raussticht. Ist aber ein Spieler, den ich vor allem irgendwie gern mochte, der so ein bisschen jetzt, wo er genauer analysiert wird, irgendwie Stück für Stück fällt. Hat sehr gut produziert am College bei Iowa. Running Back Caleb Johnson. Ich habe mittlerweile Fragezeichen, was eben diese Übertragbarkeit auf die NFL angeht. Er ist athletisch, aber auch nicht so top-end athletisch. Hat irgendwie fürs College eben gereicht, um ein wahnsinniges Big Play Threat zu sein. Ich dachte, dass die Athletik besser ist. Vielleicht ist es auch mehr so ein in Pads einfach besser, aber irgendwie habe ich jetzt schon auch Bauchschmerzen. Klar, wir sind jetzt hier in der zweiten Runde an 203 dran. Da gibt es keine Prospects mehr, die flawless sind. Das ist auch keine Frage. Aber trotzdem hatte ich ihn eigentlich mal höher. Jetzt steht er für mich schon noch klar vom Rest, der verfügbar ist. Aber fühlt sich jetzt schon nicht mehr so, oh, ich bin hyped. Ich habe Caleb Johnson an 203 bekommen. So fühlt sich es jetzt nicht mehr an.
Ja, ist für mich auch nach wie vor ein interessanter Spieler, wo ich aber nachher sehr, sehr gespannt bin, was das Draftkapital sein wird. Und ich glaube, danach werde ich ihn eben auch einschätzen. So, und ja, ich mag ihn grundsätzlich auch, aber wenn er dann nachher ein 5-Runden-Pick ist, ja gut, ich glaube, dann hat sich das Thema dann auch erledigt, ne?
Ja, dann sowieso. Das ist klar.
Gut, dann wäre ich jetzt bei meinem nächsten Pick und ich gehe hier mit einem super interessanten Receiver, Alec Ejomonor. Glaube wirklich, dass er echt ein hohes Ceiling mitbringen kann oder mitbringt. Ist eben die Frage, ob er es abrufen kann. Und ich glaube, das ist das Spannende, weil das ein Spieler ist, der nicht super viel gespielt hat am College, aufgrund von Verletzungen etc. Und ja, deswegen, aber wirklich ein krasses Skillset eigentlich mitbringt, so athletisch gesehen. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf ihn. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Spieler, wo wir nach einem Jahr wissen, was wir an ihm haben, ob er dann ist, ob du ihn cutten kannst oder ob du wirklich einen Diamant gefunden hast.
Ja, ich bin total gespannt. Bei ihm ist einfach rund um dieses Profil, finde ich, sticht einfach sein Spiel gegen Travis Hunter so krass raus, wie er diesen Spieler, diesen Elite-Cornerback komplett verbrannt hat. Und dazu halt diese physischen Tools, die er hat. Das ist einfach spannend, wenn du so eine Kombi, so ein, weiß ich nicht, wie sagt man, einmal hier so ein Track Record hast und so ein Zeugnis abgelegt hast darüber, dass du auch gegen so einen Spieler gut funktionieren kannst, ist das schon ermutigend für die NFL-Karriere.
Ja, genau,
Verstehe den Pick.
es ist in ihm halt so, ne?
Genau,
Ich meine,
ja.
es war auch schon in anderen Spielern, die sich dann auch andere Sachen überlegt haben, was sie damit machen. Aber ja, man sieht es auf jeden Fall, man kann es erahnen, dass da Talent ist. So, und Das, wie da ist eben die Frage, wie die Transition dann gelingt, und das muss ich eben zeigen.
Verstehe ich. Ich gehe jetzt mit einem Spieler, der ja letztes Jahr First Round Kapital bekommen hat. Ricky Pearsall, Wide Receiver der 49ers. Debo ist weg. Pearsall scheint dir der Erbe dieser Rolle zu sein. Wie gut er ist, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich selbst nicht so hundertprozentig überzeugt. Also war eine Up-and-Down-Rookie-Season. Sei ihm irgendwo ein bisschen verziehen, wenn der in der Offseason noch in die Brust geschossen wird, dass der Start dann ein bisschen off-track ist, sei das eine. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er war ja alles andere als ein flawless Rookie-Prospect. Also aus dem College gekommen, schon sehr alt gewesen, irgendwie so Late Producer, okay, aber was Gutes, er hat zum Ende der Saison hin gezeigt, dass er produzieren kann. Also er hat ja dieses 140-Yard-Game gegen Detroit aufgelegt. Er hat auch dann Woche 18 gegen Arizona gut ausgesehen. Also er hat so diese Flashes gezeigt. Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite steht die Opportunity. Ich finde, früher hätte ich ihn jetzt nicht nehmen wollen, muss ich auch ehrlich sagen. Ich sehe jetzt nicht so, boah, er ist riesig gefallen und sehe, das ist jetzt hier der große Stil. Dementsprechend, Ricky Pearsall kaufe ich eben für so einen mittleren Second Rounder. Mehr würde ich nicht bezahlen für ihn. Und ich finde, er ist jetzt hier an einem fairen Spot gegangen.
Ja, das war jetzt auch mein Spieler aus 24, den ich noch am höchsten hatte auf dem Board. Ja, also, sag mal so, der wäre für mich auch in diesem Jahr kein First Rounder gewesen. Also war es auch für mich im letzten Jahr nicht unbedingt. Aber ich glaube, da sind die Niners auch ähnlich wie die Seahawks das auch ja auch schon oft gemacht haben, ein bisschen anders unterwegs. Die sagen sich halt, okay, das ist für uns quasi ein First Rounder. Ich glaube nicht, dass viele andere Teams ihn als First Rounder gesehen haben.
Ja,
Und
genau.
dementsprechend, ja, das muss man halt sehen. Und ja, du hast alles perfekt dazu gesagt, ne? Also Opportunity sollte er sehen. Deswegen, ja, ist es völlig fair, ihn hier zu nehmen. Ja, jetzt gehe ich nochmal mit einem Spieler, den ich eigentlich ganz, ja, ganz lustig finde. Sondern, auch, der Name ist auch super. Und da wird sich halt zeigen, wo der tatsächlich gedraftet wird. Ich glaube, es ist halt er ist halt ein Football-Guy. Ich glaube, der kommt gut bei Coaches an und
Ich
alles.
glaube,
Aber
ich
wie
weiß,
gesagt,
ich glaube, ich kann schon
Athletik,
einloggen.
glaube ich auch. Ja, und das muss ich halt eben zeigen. Wie gesagt, da wird für mich auch Draftkapital und Landing-Spot ganz, ganz interessant sein. Aber Cam Scadaboo, Running Back hier aus Arizona, nehme ich hier an 3-8.
Ganz spannender Spieler. Absoluter Football-Guy, könnte man so sagen. Irgendwie, gell? Genau. Mal sehen, was es mit Cam Scarabu dann wird. Ich habe so einen Spieler immer noch aus der letztjährigen Klasse. Ich weiß nicht, das ist so, das könnte eine üble Trap sein, muss ich sagen. Auf der anderen Seite. Irgendwie glaube ich, finde ich ihn spannend, weil, also, oder finde ich, er soll, ich müsste ihn, ich pick ihn jetzt, Tyrann Tracy, Running Back der Giants. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, egal was für einen Spieler ich jetzt hier nehme, egal was für einen Running Back ich nehme in der diesjährigen Rookie-Klasse, ich hoffe, einen Tyrann Tracy zu finden. Einen, der die Opportunity bekommt, der dann überzeugt, der gut genug aussieht. Und dann denke ich mir, ja gut, dann kann ich auch einfach Tyrann Tracy nehmen, auch wenn es mir passieren kann, dass die Giants halt jetzt einfach irgendwie einen Running Back in der zweiten Runde draften und Tyrann Tracy komplett bust ist. Das kann mir aber genauso mit allen anderen Prospects passieren, die hier gedraftet würden. Jetzt wäre die Frage, wenn wir jetzt hier Rookie-Picks draften würden, 206, ja, und wir picken nach dem oder 207 oder wo wir jetzt quasi 203, 4, 5, 206 wäre jetzt dran. wenn ich 206 in der Hand habe, dann picke ich natürlich nicht den Caleb Johnson, der in die fünfte Runde gefallen ist, oder den Cam Scadaboo, der nicht den richtigen Spot bekommen hat, sondern dann kann ich mich ja schon noch entscheiden. Da würde ich vielleicht jetzt eher den Pick nehmen, wenn ich einfach noch sagen kann, ich suche mir das später aus. Finde Tracy aber irgendwo Mitte der zweiten Runde auch gerechtfertigt. Deswegen, ja, mal gucken, was wird bei den Giants.
Ja, ist frei nach dem Motto, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja,
Ne? Also
richtig.
ist das hier der Pick? Verstehe ich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt Jaden Higgins, Iowa State Receiver aus
Ja.
dieser Klasse, bekommt ja auch immer oder Zweitrunden-Hype. Denke, das wird auch so sein aufgrund des Mangels an vernünftigen Receivern in der Klasse. Und ist ein großer Receiver. Ja, da kann man schon mal gucken, was er liefert. Athletische Werte waren, glaube ich, auch ganz gut. Und dementsprechend, ja, Higgins hier für mich der Pick.
Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mit einem, ich finde, sehr spannenden Prospekt und in der Hoffnung, einen, ja, wie sagt man, Positional Advantage zu bekommen aus ihm. Ich gehe mit Tight End Elijah Arroyo aus Miami. Ist einfach, also für Tight End Premium liegen mit festem Tight End Spot, finde ich einen spannenden Spieler. Bin gespannt auch hier, wann er natürlich geht. Das kann man jetzt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ein ja, interessantes Prospekt und ist jetzt für mich mehr der Process, der da entscheidend ist. Sollte der gutes Draftkapital bekommen und auf Tight End einen Vorteil darstellen, finde ich es leichter zu hitten, als jetzt hier den besten Receiver unter den Überschau- oder mittelmäßigen Prospects rauszugreifen. Deswegen Elijah Arroyo.
Ja, verstehe. Ich gehe dann mit Jalen Milroe, Quarterback Alabama. Und ja, ich habe es ja auch vorhin schon dann kurz angeteased. Man hört immer wieder, dass der auch irgendwie relativ früh gehen könnte. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, er bringt für Fantasy auch echt ganz gute Tools mit seiner Rushing Ability, athletisch ohne Ende. Also so ein bisschen Justin Fields Vibes bekommt man, obwohl er schon irgendwie ein bisschen bulliger ist. Aber ja, irgendwie vielleicht wird es ja was. Vielleicht ist er ja auch der First Rounder der Steelers. Who knows? Und gut, dann wird er natürlich viel, viel früher gehen. So, das muss man auch ganz ehrlich sein. Aber ja, ich sehe ja schon irgendwie so ein bisschen Potenzial. Und das wäre jetzt auch nicht der erste Quarterback, wo man dann irgendwie eine positive Überraschung erlebt. Deswegen finde ich, gehört er hier noch mit rein.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Hat einfach diesen Case auch, ne? Wie er funktionieren kann in der NFL und sowieso für Fantasy. Wir gehen jetzt in die vierte Runde, die Abschlussrunde für uns. Ich habe jetzt tatsächlich gerade keinen 24er-Spieler mehr, den ich so richtig gerne mag. Oder den ich jetzt hier, von dem ich überzeugt bin, auch von dessen Floor ich überzeugt wäre. Deswegen gehe ich mit einem Spieler, nochmal einem Running Back, dessen bestes Asset fast seine sehr produktive 2024er Saison war, knapp 1500 Rushing Yards aufgelegt und ist erst 20,5 Jahre alt. Dylan Sampson von Tennessee. Mit 5'8 groß und 200 Pfund leicht, jetzt nicht die Igade-Maße, die ich so gerne sehen würde, aber ich finde, ganz interessanter Spieler, war jetzt halt nicht so athletisch, also weiß ich nicht, wie man es dann gerne sehen würde, aber wenn ein Spieler so jung in den Draft kommt, kommt es natürlich jetzt auch darauf an, überträgt sich das dann auch? Er hat ja offensichtlich die Hoffnung, dass er genug Draftkapital bekommt. Ja, was soll ich sagen? Hoffentlich ist der Mann gut beraten gewesen mit diesem Schritt.
Ja. Das klingt, oder das ist eine gute Aussage. Ja, das kann man nur für ihn hoffen. Ich gehe jetzt mit einem Mann, der letztes Jahr gut beraten war und auch relativ früh gedraftet wurde. Ein Spieler war, den ich sehr hoch hatte, der im Verhältnis zu den Erwartungen etwas enttäuscht hat, aber auch nicht völlig enttäuscht hat. Und den habe ich tatsächlich schon live gesehen. Und deswegen nehmen wir hier Keon Coleman, Wide Receiver der Bills. Vielleicht kommt da echt nochmal ein Schritt. Die Bills haben zwar Josh Palmer geholt, aber ganz ehrlich, also das ist jetzt kein Spieler, womit man sich nicht gegen durchsetzen kann. Und dementsprechend, ja, Keon Coleman, ich hoffe da auf einen großen Schritt im zweiten Jahr. Kann passieren, muss nicht passieren. Hoffnung stirbt zuletzt.
Verstehe ich aber auch. Also war auch der höchste Spieler, den ich noch aus der 24er-Klasse hatte. Ist wirklich die Frage, wo geht's hin für ihn? Aber hat auf jeden Fall das Talent, um noch was zu reißen. Ich muss sagen, ich hätte einen Spieler, den mag ich ja eigentlich ganz gerne. Ein Running Back, dessen Profil finde ich spannend, aber da ist im Moment wirklich noch nicht genug Hype. Da riecht mir nach vierte, fünfte Runde im NFL-Draft und dann finde ich es schwierig, den hier zu nehmen. Deswegen, oh, das ist echt, das ist schon hart jetzt hier, finde ich. Also dieser Spot, da entweder nimmt man jetzt halt so ein bisschen, das ist jetzt diese Spatze in der Hand, Taube auf dem Dach Sache. Ach komm, was soll's? Ich gehe nochmal mit einem Tight End. Das ist doch jetzt, ich gehe nochmal mit meinem Tight End, den ich ja eigentlich ganz gern mag, Harold Fannin. Wahrscheinlich, muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich wird das nix in der NFL. Würde ich jetzt einfach mal sagen, es hat schon eher geringe Chancen, dass das von Erfolg gekrönt ist. So ein Big Slot Guy eigentlich, quasi kein richtiger Tight End, bei Bowling Green gewesen, super Zahlen aufgelegt, aber ist Harold Fannin wirklich gut genug, um da in der NFL irgendwas zu machen? Kann es noch nicht sagen. Sollte er Tight End sein und dann Bälle fangen, könnte halt so ein Mike Gesicki sein. Irgendwie. Und Mike Gesicki hatte ja durchaus gute Saisons oder konnte man durchaus starten. Wenn Harold Fannin eine Mike Gesicki-Karriere hinlegt, dann würde ich glauben, dass ich aus diesem ja, irgendwie Late Second, Early Third Rounder, den ich jetzt hier eingesetzt habe, durchaus einen kleinen Wertgewinn mache und auch mal wieder abgeben kann. Ich sehe jetzt hier nicht die nächste, also er wird jetzt nicht der nächste Travis Kelce. So ehrlich muss man schon sein.
Ja, muss man sehen, ne, ob der und wie hoch der überhaupt gedraftet wird. So, das
Absolut.
wird spannend zu sehen sein. Ja, ich gehe jetzt auch noch mit einem Rookie aus diesem Jahr und einfach, er war super explosiv beim Combine, super schnell. Bashaul Tuten von Virginia Tech ist hier meine Wahl. Ja, muss man einfach sagen. Vielleicht wird es ja was.
Ja, das ist, ich
Wie
glaube,
bei
das ist
vielen
jetzt,
Spielern in der
ja.
Range. So, ne?
Ja, so ist es. Ich gehe dann nochmal jetzt mit ein bisschen Floor. Ich glaube, also die Frage ist natürlich schon, was wird die Rolle sein bei den Bucks für Jalen McMillan? Ja, ihr seht meine Begeisterung darüber. Es hält sich echt in Grenzen. Aber er hat Ansätze gezeigt. Also ich meine, er ist ein NFL-Receiver. Ich glaube, so viel kann man sagen. Wird er jetzt jemals wirklich produzieren? Chris Godwin kommt zurück. Das ist nicht der Move, den es gebraucht hat für ihn. Mal gucken. Die Bucks Offense ist produktiv, zumindest mal gewesen. Jetzt muss man natürlich sehen, wie es mit neuem OC läuft. Aber Jalen McMillan gebe ich jetzt hier mal Benefit of the Doubt, und hat ein bisschen mehr Floor als alles, was man an Rookies hier draften kann.
Yes. Ich gehe dann nochmal mit dem Rookie aus diesem Jahr, gehe mit einem weiteren Iowa State Receiver und zwar mit Jalen Noel. Ist im Prinzip das Pendant zu Higgins, so ein kleinerer, ja, unter anderem Slot Guy. Ja, wie gesagt, auch er bekommt zumindest so Mid-Round-Hype, muss man mal sehen. Also, wenn er irgendwie später als Runde 2 geht, dann interessiert er mich wahrscheinlich nicht mehr. Wäre für mich dann auch nicht mehr unbedingt draftable. Oder später draftable, sagen wir nicht mehr, ist vielleicht falsch, aber später draftable. Mal sehen, wie gesagt, wer von denen sich dann wirklich auch von diesen Zweitrunden-Receivern irgendwo herauskristallisiert, hochzugehen, beziehungsweise auch einen guten Landing-Spot zu bekommen, das ist letztlich entscheidend.
Ja. Ich gehe nochmal Richtung Running Back und ich gehe mit einem sehr athletischen Running Back von UCF. Ich gehe mit RJ Harvey. Gibt jetzt nicht die große Erklärung dazu, muss ich sagen. Ist 5'8, 205 Pfund. Trotzdem, er ist eine 4'4 gelaufen. Er hat die Athletik einfach um in der NFL zu funktionieren, hat zwei produktive Saisons aufgelegt, ist jetzt aber auch, ja, das ist halt wie so oft bei Running Backs, ne? Wer hätte, ich suche jetzt hier den nächsten Tyrann Tracy. Sind wir ganz, ganz offen. Entweder ich hitte den halt oder nicht.
Ist Harvey
Für
nicht 400 Jahre alt?
Harvey ist 24, ja.
Ja.
Aber spielt das, also muss man jetzt dazu sagen, spielt das bei Running Backs eine Rolle?
Nein, nein. Nein, ist eher sekundär, da gebe ich dir
Ja,
recht. Aber
Tyrann
ich wollte es nur
Tracy
noch
war
mal
das
mit
doch auch,
erwähnen.
oder? Ja. War, also
Kann sein, ja.
rein von dem her war es doch genau der richtige Move eigentlich.
Ja, okay. Das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Schablone ist, die man ansetzen sollte,
Ja,
aber
ja.
gut.
Ja.
Ich gehe dann, boah, jetzt wird es aber auch wirklich
Jetzt,
dünn, 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 muss ich
es
sagen.
gibt einfach, bevor jetzt Draftkapital da ist, gibt es jetzt nichts mehr zu draften,
Ja.
muss man ehrlicherweise sagen, ne?
Ja, es ist so. Es ist so. Ich gehe nochmal mit einem Spieler auch aus dieser Klasse, den ich irgendwie spannend finde. Und gehe mit TCU Wide Receiver Savion Williams.
Ja, haben wir schon aus dem vorherigen Mock, glaube ich, noch im Ohr, dass du den Spieler ganz spannend findest. Savion Williams damit eingeloggt. Ich muss, glaube ich, ich muss aus reiner Verzweiflung zumindest noch mal kurz das Board des letzten Jahres durchgehen. Ist uns hier jemand durchgerutscht, den man noch irgendwie draften kann? Es ist aber tatsächlich schwierig. Also.
Also die
Oh.
einzige, die ich noch auf dem Board hätte, wäre irgendwie Leggett.
Ja.
Da kann man ja noch einen Case für finden, finde ich.
Kann man noch einen Case finden? Ich finde, weißt du, jetzt
AD
gehst du irgendwie.
Mitchell.
Ja, genau, der wäre tatsächlich mein Kandidat, glaube ich, weil AD Mitchell.
Naja.
Also war jetzt kein Ruhmesblatt, die Rookie-Saison. Aber er hat Flashes gezeigt. Und ich glaube, er ist gut genug, er ist eigentlich ein NFL-Receiver. Da ist halt eher so die Frage, klappt dann hier alles off-field-mäßig und ist er es wert, sozusagen die Opportunity zu bekommen? Die Colts haben eigentlich nicht dieses, die müssen sich das Problem nicht machen. Sie haben mit Michael Pittman und Josh Downs gute Receiver. Kann sich Eddie Mitchell da durchsetzen? Aber Eddie Mitchell, talent-wise, würde ich sagen, der beste verfügbare Spieler an Bord. Deswegen logge ich den Kollegen jetzt mal ein.
Ja. Ja, boah, jetzt ist es wirklich sowas von dünn hinten raus, ne? Ich gehe
Jermaine
jetzt
Burton
hier.
wäre noch verfügbar, Phil.
Ja, nee, der hat leider keine Zeit, der sitzt gerade in der Spielhalle. Boah, ja, ich gehe jetzt mal hier auch noch mit dem Tight End. Ich gehe mit Mason Taylor. Ja, auch immer mal irgendwie so ein bisschen Hype bekommen für die zweite Runde. Who knows, ne? Also ist jetzt ein reiner Shot in the dark, ne? Also da, keine Ahnung. Einfach
Hast du
einfach
noch
mal
über rausgeht. Jatavion Sanders. Also Sanders, ach, boah, so zu Mensch, ist auch für dich gar nicht mehr interessant, oder? Den mochtest du eigentlich schon ganz gern letztes Jahr, oder?
Ja, mochte ich schon, aber
hat auch nichts gezeigt,
muss man ehrlich sagen. Ist an dem Punkt, ne? Also, ja. was bringt mir ein Tight End, der kein Top 12 Tight End ist?
Ja. Ja.
So, dann nehme ich das lieber den halt Shot so. auf den frischen und cutte den nach einem Jahr.
Ja, das ist richtig. Ich bin der Meinung, ich habe jetzt nochmal einen Spieler gefunden, der uns durchgerutscht ist. Ich glaube, den hätte ich schon deutlich früher genommen. Braylon Allen.
Ja, gut.
Fair, ich aber finde,
ist auch Backup an dem Punkt.
Ist Backup, das ist richtig. Und vor allem Breece Hall, natürlich, also natürlich einfach ein starker Running Back vor ihm, aber Braylon Allen sah richtig gut aus. Wenn er am Feld war, sah er richtig gut aus. Und ja, also es sei mal so, wie ist der, jetzt muss ich den, der Breece Hall Contract, der endet der nach der jetzigen Saison, oder? Der war ja kein First-Round-Rookie. Genau, und dementsprechend ist der nach der jetzt anstehenden Saison Free Agent. Glaubst du, die Jets bezahlen Breece Hall?
Schwierig zu sagen an dem Punkt. Kann überhaupt nicht einschätzen, wie heißt der? Aaron Glenn, wie er das valued, auch das Play von. Ich glaube schon, dass er Running Back Play valued. Frage ist halt, wie er Breece Hall dann halt eben sieht, ne? Das ist eben schon die Sache. Aber also da ist ja alles möglich. Aber selbst wenn sie nicht bezahlen, hält dich jetzt Braylon Allen auch nicht davon ab, nicht noch einen zu draften.
Richtig. Das ist klar.
Deshalb. Ja, gut, letztlich Spekulatius, ne?
So ist es. Wie das ist quasi das Motto der vierten Runde hier.
Ja, genau. Ja, ich habe jetzt hier die Ehre, den Sack zuzumachen.
Ja.
Ja. Ich schwanke jetzt zwischen drei Texas-Spielern, alles Rookies aus diesem, oder im Prinzip vier Spielern aus dem Staate Texas, oder beziehungsweise wo sie zum College gegangen sind. so, und ich entscheide mich jetzt für den Running Back, weil wir den noch nicht so oft hatten, Jaden Blue von Texas. Und ja, finde ich einfach spannend, hat halt irgendwie gefühlt 100 Jahre bei Texas gespielt, also irgendwie immer, auch im Bijan-Kontext hat man Jaden Blue irgendwie erlebt und auch letztes Jahr irgendwie so eine 1B-Rolle da gespielt, immer irgendwie der Backup gewesen oder der Backup vom Backup, aber hat jetzt gestern, glaube ich, am Pro Day, ich glaube gestern war der Texas Pro Day oder vorgestern, mit 4-2-5 getestet, also 4-4-D und also scheint schnell zu sein und Schnelligkeit als Running Back ist halt auf jeden Fall ein Trade, der irgendwie ein Value mitbringt und der dich irgendwie auch herausstechen lässt. Ich glaube, er ist einfach auch einfach so ein Spieler, den du immer gut gebrauchen kannst. So fühlt sich jedenfalls an und dementsprechend Jaden Blue. Bin ich sehr gespannt, wo der gedraftet wird und wie es nachher alles dann sich zusammensetzt, aber für den Moment nehme ich ihn hier jetzt mal mit.
Das ist auch immer sass, wenn sie da am Pro Day 4-2-5 laufen, während sie bei der Combine 4-3-8 laufen, aber gut, das ist natürlich Blue, auch die 4-3-8 hält ihn jetzt nicht davon ab, glaube ich, Draftkapital zu bekommen. Blue definitiv ein schneller Running Back, ja.
Also unter 4-4 ist schon blazing, ne? Also
ja,
das absolut. Ist schon gut. Ja.
Das muss man ihm auf jeden Fall lassen, daran wird es nicht scheitern. Natürlich mit 196 Pfund jetzt nicht, auch nicht gerade diese Gardemaße da, die man sehen will. Ja, spannend, also spannender Draft. Man merkt einfach hier hinten raus, es gibt natürlich, du kannst jetzt hier Ollie Gordon draften, du kannst irgendwie Woody Marks draften. Du kannst Isaiah Bond hatten wir noch nicht. Jarcus Hunter, ja. Auch so ein Name, der immer wieder Jack. Hoch war, der jetzt durchgefallen ist. Ne? Es gibt so viele, die du hier jetzt draften kannst, aber bevor wir da die Landing-Spots und das Draft-Kapital haben, wird es schwierig. Da ist einfach noch alles komplett offen, quasi mit diesen Third-Round-Rookies. Selbst die Ende der zweiten Runde ist noch sehr, sehr offen. Ich bin gespannt, ja. Wie sich das Board dann am Ende darstellen wird und wer unsere Lieblinge sind, so wie Ray Davis letztes Jahr zum Beispiel, der dann geklettert ist durch den Landing-Spot. Aber also was heißt geklettert, ne? Der halt dann in der vierten Runde so ein Target war, den man gerne gedraftet hat. Das wird man alles sehen. Wir verfolgen das Ganze natürlich jetzt dann gespannt. Es ist einfach noch sehr offen. Ja. Wer wird die Xavier Legette-Story dieses Jahres?
Ja, also ich muss sagen, also ja, auch so Spieler, ich habe jetzt glaube ich, ja, vorgestern die Downs the Talk Receiver Folge gehört und da wurde halt zum Beispiel über Kyle Williams gesprochen und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist ein Spieler, den habe ich mir noch gar nicht näher irgendwie angeguckt, also kann auch sein, ja. Wenn der Draftkapital bekommt, so dass das noch was ist, also ist ein Spieler, der für mich irgendwie komplett unter dem Radar geflogen ist und den ich mir dann auch nochmal anschauen muss. Ja, Jack Bech, auch sicherlich jemand, Namen, den man nochmal nennen kann, der da auch vorkam und eben einfach, wo ich halt echt Schwierigkeiten mit der Position habe und auch für Fantasy halt echt so eine Frage, ob das dann ein Spieler ist, der da einen Impact haben kann, ne? Also mag sein, dass das ein Spieler sein wird, der für die NFL-Zwecke einen Impact hat, aber für Fantasy habe ich da wirklich Fragezeichen.
Ich glaube, das ist auch das große Ding bei Kyle Williams zum Beispiel. Das ist, was bringt, was ist das am Ende für Fantasy. Das ist einfach ganz schwierig, da die Rolle zu sehen.
Ja, diese Mid-Round-Receiver immer. Großes Fragezeichen.
Und die dann irgendwie so gut sind, aus dem gerade, das ist natürlich dann auch immer schwierig, was für eine Art von Production ist das am College gewesen? Kommt da viel, gerade diese ganzen guten Slot-Receiver, die am College dann gut aussehen, das ist für Fantasy-Purposes dann völlig egal und kann dann aber eigentlich sogar für die NFL ein ganz solider Depth-Receiver sein, den sie halt auch in der dritten Runde draften. Das müssen wir noch alles aussortieren, werden wir auch sehen, kommt natürlich dann mit dem Draft-Kapital und wenn wir näher dran sind, wenn wir noch mehr wissen über die Draft, sag ich mal, die Woche vor dem Draft, ist ja dann schon vieles klarer als jetzt noch und ich freue mich auf die Zeit. Wird sehr spannend. Yes. Wir sind damit dann durch für heute, für die Folge. Phil, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Euch Hörern auch eine gute Zeit. Viel Spaß, wer es bis hier geschafft hat. Vielen Dank. Lasst uns Feedback da. Schreibt gerne, wie ihr das Format fandet und wir hören uns dann in circa 2 Wochen wieder.
Yes, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Super.
Bis dann, ciao, ciao.